Die Geschichte lehrt dauernd, aber sie findet keine Schüler. Dieser Satz, den ihr bestimmt kennt, wird der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann zugeschrieben. Als Mahnung gedacht, bleibt es immer mehr eine Erkenntnis, die leider ihren Glanz verloren hat. Die heutige Folge ist für all jene, die gerne der Geschichte lauschen wollen. Der Baschcast.
Aus dem Stadtteil, für den Stadtteil.
Und darüber hinaus. Ein Hort der lebendigen Erinnerung, ein Platz, wo Vergangenheit, Veränderung und Fortschritt dokumentiert werden. Und ein Ort, der ein Kaleidoskop bereithält, durch das wir zurückgucken und eine Zeitreise starten können. Ich bin heute zu Gast in der Barmbecker Geschichtswerkstatt. Moin in die Runde. Wer sind denn heute meine Gastgeber?
Ja, hallo, ich bin Kim.
Ja, ich bin der Reinhard.
Und ich bin Tim.
Sehr schön. Wir befinden uns an der Ecke Hufnerstraße-Wiesendamm, direkt hinter dem Barmbecker Bahnhof. Viele von euch sind hier bestimmt schon vorbeigelaufen und haben sich gefragt, was das wohl für eine Werkstatt sein soll. Ich heiße Marek Stokic, auf geht's. Wer möchte anfangen und holt uns erstmal ab? Was ist eine Geschichtswerkstatt?
Tja, fange ich einfach mal an. Was ist eine Werkstatt? Eine Werkstatt, dort wird irgendetwas gemacht. Ein Werk, ein Gegenstand, irgendetwas produziert. Und eine Geschichtswerkstatt hat natürlich irgendetwas mit Geschichte zu tun. Das heißt, wir bieten an, regen an, machen auch selber etwas aus der Geschichte heraus, über die Geschichte und wollen das weitergeben. Wir schaffen also verschiedene Arten von Werken, die ganz unterschiedlichen Charakter haben können.
Ich habe es gerade vergessen, ich habe in der letzten Folge noch nachzahlen müssen. Wenn wir so mittendrin sind, vergesse ich immer den Batman zu füttern. Also das passiert schon und damit das in dieser Folge auch vielleicht schon währenddessen funktioniert, hat Kim heute die Aufgabe, bei jedem Mal, wenn ich das schöne Wort sage, ne, weil wie ich mir anhören musste, ist es ja schön, dass wir endlich kein Quartier mehr sind, sondern ein Stadtteil. Machen wir gleich mal den Test.
Gut, dann werfe ich gleich mal einen rein.
Dann machen wir das nämlich direkt mal, genau. Gut, ich würde erst mal sagen, wir fangen mal damit an. Ihr macht hier ganz viele tolle Dinge. Ihr macht zum Beispiel Rundgänge durch den Stadtteil. Kann mal jemand von euch ein paar Beispiele nennen? Was sind so Projekte in dieser Hinsicht?
Ja, also ich bin ja heute hier reingekommen. Da wart ihr beide ja gerade, Tim und Reinhard, zu einem Proberundgang für den Rundgang oder dem Spaziergang am Eilbeek-Kanal. Ich mache selber einen Rundgang zur Frauenklinik Finkenau im Nationalsozialismus. Wir haben einen Rundgang letztes Jahr neu entwickelt, vom Backstein zum Waschbeton, vom Barmbek Nord in die City Nord. Aber wir haben auch nationalsozialistische Themen, wie einen Rundgang auf den Spuren der Bertinis bei uns im Programm. Zu Hans-Jürgen Massakoi, natürlich viele Rundgänge von Reinhard. Das kannst du viel besser auflisten, was du alles so machst.
Ganz kurz, wer sind die Bertinis?
Gute Frage, natürlich, klar. 2026 kann man nicht davon ausgehen, dass alle wissen noch, wer sich dahinter verbirgt. Ja. Weil das ist ja ein Pseudonym gewesen, die Welt der Bertinis. Das hat Ralf Giordano geschrieben, und zwar die Geschichte der Familie Giordano aus der Hufnerstraße ist das. Okay. Und er hat dort sehr detailliert beschrieben, was in der Zeit vor allen Dingen vor 1945 und auch Ende der 20er Jahre dort in Barmbek passiert ist, vor allen Dingen aber während der Zeit auch des Zweiten Weltkriegs. Und das hat er in den 1980er Jahren geschrieben. Und da war es eben so, dass natürlich viele Leute sofort Anwälte losgeschickt hätten in großer Zahl, wenn er dort die Klarnamen von allen Beteiligten genannt hätte. Mhm. Und er hat dann literarisch diesen Dreh gefunden, dass er alle Personen, alle Straßen, alle Ortsnamen mit einem Fantasienamen gedeckt hat. Aber man kann jeden einzelnen Namen, jeden einzelnen Ort, jede einzelne Straße wieder abwickeln. Erklären, Klartext reden. Ja, also es ist die Welt der Giordanos aus der Hufnerstraße in Barmbek Nord und die Verfolgung.
Also das ist dann euer Rundgang.
Ja.
Super. Gibt es noch andere Beispiele?
Rund um den alten Dorfplatz haben wir auf jeden Fall auch noch als Rundgang. Mhm. Und es entstehen ja auch laufend immer wieder neue. Also zum Beispiel auch bei der Hamburger Straße, Kim und ihr Freund planen es halt eben auch von der Zerstörung bis zum Wiederaufbau. Also genau, entwickeln wir auch laufend neue Projekte und Rundgänge.
nicht nur die Zerstörung und der Wiederaufbau, sondern überhaupt die Entstehung der Hamburger Straße als Stadtteilgeschichte auch von Barmbek natürlich. Mhm.
Und was sind dann die Geschichtspfade? Wie unterscheiden die sich von den Rundgängen?
Also der Geschichtspfad, den wir auch bei uns auf der Website präsentieren und den man sich dort auch sehr gut erschließen kann, der beinhaltet ja verschiedene Orte, die durch Informationstafeln gekennzeichnet sind.
Ah, okay.
Und es ist eine Empfehlung, wie man diese Tafeln miteinander verknüpft, zum Beispiel mit per Fahrrad oder zu Fuß. Und da entsteht natürlich eine gedachte Linie, eine imaginäre Linie, die man real ablaufen kann. Und das ist der Pfad. Ja, den man laufen kann in verschiedene Richtungen. Das kann man sich selber dann kombinieren. Und die Anregung findet man dann auf unserer Website von unseren, an die 40 Tafeln sind das fast, nicht ganz, aber es ist eine ganze Menge.
Sind das die Tafeln, wo früher der Lord von Barmbek, da Lords Delhi war da lange Zeit drin, jetzt ist, glaube ich, neuer Mieter, das sind diese Tafeln?
Also genau, das sind die Geschichtstafeln, die wir bei uns im Stadtteil überall verteilt haben. Okay, deswegen ist der Geschichtspfad auch gar nicht zu machen, bei einem Rundgang abzulaufen, weil es sind eben, also ich glaube, gute 30 Tafeln auf jeden Fall. Und würde man die alle ablaufen wollen, dafür ist Barmbek ein bisschen zu groß, ist man doch mehrere Stunden unterwegs, ohne überhaupt anhalten zu können und auch was erzählen zu können. Und die Rundgänge sind oft tatsächlich nur um ein oder zwei Tafeln drumherum, weil wir doch auf sehr kleinem Gebiet immer sehr viel zu erzählen haben bei so einem Rundgang. Ne?
Dann habt ihr Lesungen, Vorträge, Ausstellungen. Sortiert das doch mal ein bisschen. Deckt sich das dann zum Beispiel auch mit den Rundgängen, dass ihr einmal den Rundgang macht und das thematisch gleich auch noch anders aufarbeitet?
Also wie das im Detail präsentiert wird, das hängt natürlich ab, erstmal von den Personen. Wer hat Interesse oder auch den Hintergrund, sich mit einem bestimmten Thema zu beschäftigen? Mhm. Und dann geht es darum, wie möchtest du das denn machen? Möchtest du eher das in Richtung einer Ausstellung machen? Mhm. Möchtest du an Personen, an Lebensgeschichten ran? Vielleicht in Form einer Lesung? Kann man auch einen Film drehen zum Beispiel heutzutage? Oder ist das dann doch erstmal eine Sammlung, die wir vielleicht auch mal ablaufen in einem Rundgang, also einen bestimmten geografischen Bereich von Barmbek sich zu erschließen. Es kann auch eine Kombination aus verschiedenen Sachen sein. Vielleicht später mal ein Vortrag im Winterhalbjahr, wenn man draußen nicht so gerne rumlaufen mag, dass man sich so auch einen Überblick über ein bestimmtes Thema verschaffen kann. Das hängt wirklich stark von den Personen ab, die sich engagieren, die etwas machen. Und wir wollen ja, wir haben ja in den Geschichtswerkstätten sozusagen den, ja doch, den Anspruch, kann man schon sagen, Stadtteilgeschichte von unten zu erarbeiten und Leute zu unterstützen, die selber tätig werden wollen, ihre Geschichte im Stadtteil oder über den Stadtteil auch mitzuerarbeiten. Und was dann dabei als Ergebnis herauskommt, das kann man ja in ganz unterschiedlicher Form präsentieren. Und das, was du alles gerade genannt hast, sind verschiedene Formen der Präsentation, wo wir Sachen wieder nach außen tragen wollen. Das wollen wir ja unbedingt.
Du hattest das gerade gesagt, Geschichtswerkstätten. Es gibt ja mehrere. Kannst du einmal oder einer von euch bitte erzählen, was das für eine Struktur ist, wie das Ganze funktioniert? Ihr seid jetzt hier natürlich für Barmbek verantwortlich. Ich kann mir vorstellen, es gibt einen Harburg, einen Altona, wo auch immer. Könnt ihr das mal vielleicht ein bisschen einordnen?
Also da, du hast genau deine richtigen Vorstellungen. Es gibt eben auch Altona. Alles, wie du gesagt hast, ist richtig. Es kommt ja aus den 1980er Jahren. Das ist eine Bewegung von Studenten gewesen gegen das traditionelle Geschichtsbild, was in den Universitäten vermittelt wurde. Und dagegen ist man gegen angegangen, nicht nur in Deutschland, in Schweden, in verschiedenen anderen Ländern, und hat gesagt, wir wollen eine Geschichte, aber von unten. Was interessieren uns, auf Deutsch gesagt, Kaiser, Könige, Diktatoren? Was ist mit den Menschen, mit den Bauern, den Arbeitern, die Leute, die unterwegs sind? Mhm. Ja? Und da hat man dann eben sich organisiert oder gesagt, in verschiedenen Quartieren, ich bleibe mal bei dem Wort, schauen wir mal, dass wir da, wo wir auch wohnen, wo wir aktiv sind, uns beschäftigen. Das kann eben ein Stadtteil sein einer Stadt, das kann eine kleinere Stadt sein, das kann ein Dorf oder eine bestimmte Landschaft sein. Und damit beschäftigen wir uns. Ja, das ist sozusagen dies. Und da haben sich in Hamburg dann im Laufe der letzten 40 Jahre oder 45 Jahre, muss man sagen, hat es sich herauskristallisiert, dass sich 21 Initiativen jetzt zusammengefunden haben. Also 21 Geschichtswerkstätten gibt es aktuell in Hamburg, die in etwa 60 Stadtteile von Hamburg abdecken, mit dem, wofür sie sich engagieren. Wir schätzen so, es sind ungefähr so 400 Leute mit den ganzen Ehrenamtlichen, die dabei sind. Das ist schon eine ganze Menge. Ja, und wie gesagt, man forscht selber, man ist neugierig, Neugier ist der Motor von allem, und dann möchte man das weitergeben, und hinter allem oder über allem steht ein Spruch, ich glaube, den kann Kim mal zum Besten geben, wie alle Geschichtswerkstätten.
Das Motto der Geschichtswerkstätten, grabe, wo du stehst, ja. Genau. Ich wollte auch nochmal sagen, das ist auch was Besonderes, dass in Hamburg so viele Geschichtswerkstätten sind. Das ist also auch bundesweit einzigartig, dass wir hier so gut, also dass fast jeder Stadtteil sozusagen eine eigene Geschichtswerkstatt hat oder wenige Stadtteile zusammen.
Und ich erinnere das, als ich das letzte Mal hier war, da hattest du erzählt, dass auch teilweise Baubehörden und so weiter auf euch zukommen, wenn es um neue Bauprojekte geht. Es ist ja offenkundig schön, wenn ihr so toll aufgestellt seid, dass da auch eure Expertise, euer Rat gefragt ist, und offenkundig habt ihr hier auch viele Schätze, auf die dann zugreifen wollen. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Ja, es ist so, also ich hatte gerade jetzt eben das einmal so dieser Hintergrund dargestellt, was die Wissenschaft auf der einen Seite zum Beispiel an den Universitäten macht. Ne? Da hat man eben dann auch doch Probleme sozusagen zu der Basis zurückzufinden, wo alles mal angefangen hat. Das Gleiche ist auch in Verwaltung und Planung. Genau das Gleiche. Die haben natürlich auch ihren Blick auf Planung und Verwaltung oder auch die Investoren, die dann mit einem Bleistift oder mit was auch immer planen, wie auch immer, irgendwo muss das Geld ja herkommen, und merken dann plötzlich bestimmtes Wissen aus dem jeweiligen Stadtteil, wo man jetzt zum Beispiel bauen will, haben wir gar nicht. Und wir wissen gar nicht, wer uns da vielleicht mal was sagen kann. Und da passiert es dann durchaus häufiger, dass bei uns und auch bei anderen Geschichtswerkstätten dann Leute auftauchen, Planer, Berater, Investoren, aber auch von der Verwaltung oder auch mal von der Politik her, die gerne mal fragen, sag mal, wisst ihr oder sie, je nachdem, darüber oder überhaupt und da an dem Grundstück und war da mal was? Und ja, wir hatten vorhin gerade, Tim, wir sind gerade vorhin am Albeck-Kanal mal an der Grenze Barmbek-Albeck lang gelaufen, und da gibt es eine bestimmte Stelle, wo vom Albeck-Kanal ein kleiner Stichkanal abgezweigt ist. Ein Gelände, das jetzt heute ganz neu bebaut worden ist, eine andere Vorgeschichte hatte, und das war vom...
Ja, du meinst den Stichkanal vom Werk- und Armenhaus in Barmbek.
Genau, ne? Da gab es eine Institution, Werk- und Armenhaus, später Pflegebereich Oberaltenallee, und da war das vor etlichen Jahren so, dass dort klar war, das soll alles neu bebaut werden, und wie bei jeder Baumaßnahme in Hamburg musste auch hier der Kampfmittelräumdienst vorher schauen, ob da explosive Altlasten aus dem Zweiten Weltkrieg vorhanden sind. In der Regel Metall irgendwie dann. Und an einem Bereich, und zwar genau in diesem Bereich, schlugen immer die Messgeräte an. Und sie haben diesen Bereich nicht freigegeben zum Bau. Der muss von Rot auf Grün geschaltet werden, heißt das. Dann dürfen die Bauarbeiten in Hamburg beginnen. Alles andere war grün geschaltet. Das gesamte Bereich des ehemaligen Pflegeheims Oberaltenallee. Nur dieses Stück, und keiner wusste der Bescheid. Und das war im Stadtteilrat Barmbek-Süd. Ich kann mich noch sehr gut an diese Veranstaltung erinnern, wo ich dann hinterher bei dem einen Planer gesagt habe, ob sie denn das schon mal in den Karten recherchiert haben. Er guckte mich an. Ich sage, schauen Sie doch mal einen alten Plan rein. Dann war klar, das ist der zugeschüttete Stichkanal, wo man weit vor dem Zweiten Weltkrieg natürlich auch Pötter und Pann, wie der Hamburger Secht, reingeschmissen hat. Und dann haben die Messgeräte ausgeschlagen. Dann war das relativ klar. Man hat ein paar Probebohrungen gemacht und stellte fest, da ist kein Kampfmittel drin. Heute ist es eine Platzanlage. Das war so eine Anekdote sozusagen aus der Geschichte der Geschichtswerkstatt, wo man hier reingekommen ist und hinterher glücklich war, mal eine Idee mitnehmen zu können, wie man diesen Knoten dann endlich lösen tut.
Sehr gut. Wir haben hier zwei Räume. Der erste hier sind noch, würde sagen, Jugendstilkacheln oben ein bisschen zur Verzierung. Der
Raum, wir haben hier gekachelt. Viel mehr Räume, nur so nebenbei.
Ja, okay. Weil das wäre nämlich meine Frage. Nebenan ist ja ein Büro. Wie sind da heute eure Gedächtnisstrukturen? Ihr müsst ja auch Platz haben, um all das Wissen zu lagern. Hier rundherum sind ein paar Bücher, aber auch, wo du das gerade sagst mit den Karten. Wie macht ihr das? Ihr müsst doch einen riesigen Platz neben dem Digitalen, ich vermute mal, digitalisiert auch viel, aber trotzdem braucht ihr hier doch ganz viel Platz. Wie macht ihr das?
Naja, wir haben das Glück, dass wir ein bisschen Platz hier haben. Ich glaube, es sind 103 Quadratmeter, die wir hier haben, und das Ganze ist nochmal unterkellert mit Räumen, wo wir auch noch Archivalien dann gelagert haben. Wir haben auch nicht nur diesen Raum hier mit ein paar Büchern, sondern überall, davon auch auf dem Gang aus. Und im Flur und so steht unsere Bestandsbibliothek, die wir hier haben. Natürlich haben wir einen großen Schrank auch mit Karten, die wir hier haben. Wir haben das Fotoarchiv. Die Originale sind natürlich in dem Raum, der auch mit einer Feuerschutztür gesichert ist.
Ja, sehr gut.
Also ich glaube, eine Geschichtswerkstatt hat trotzdem immer zu wenig Platz.
Davon gehe ich aus. Oder hoffentlich. Ne? Das heißt ja, ihr habt ganz viele Exponate.
Das sagen alle. Das Archiv ist überall, nicht nur in Barmbek. Also
sehr gut.
Jeder.
Ja, ich würde sagen, zum Anfang starten wir mal mit dem Ursprung von Barmbek. Ich erinnere, du hattest mal gesagt, das waren Bauernhöfe hier im Prinzip direkt bei euch an der Hufener Straße. Wer möchte dann mal loslegen und mal erzählen, wie es überhaupt zu Barmbek gekommen ist?
Ich fange mal an, du sagst.
Also ich weiß, es beginnt im Mittelalter und wie man ja weiß, das ist immer ziemlich dunkel,
ja, genau,
und rätselhaft.
Also, was immer ganz interessant, manchmal auch praktisch ist für die Wissenschaft, wenn man forscht, wenn nichts vorhanden ist. Mhm. Keine Unterlagen, keine Papiere. Wann ist denn was das erste Mal benannt worden? Wann ist mal was verkauft worden? Das kann man nur nachvollziehen, wenn irgendwo in irgendwelchen Archiven irgendwelche Dokumente überlebt haben.
Du willst auf den Fluss hinaus wahrscheinlich.
Das kommt auch noch, aber es geht auch vor allen Dingen darum, man sagt immer dann ja Glaube, Liebe, Hoffnung und andere erklären das zur Wissenschaft. Wir versuchen ein bisschen in der Mitte zu bleiben. Bei Barmbek ist es so, es gibt um 1100 irgendwas die erste Erwähnung von einem Dorf, einer Ansiedlung hier. Fakt ist, 1355 wurde das Dorf Barmbek, damals noch Bernebek genannt, verkauft an das Hospital zum Heiligen Geist. Wahrscheinlich, weil ein Ritter sich mal wieder verzockt hat. Das hat in Hamburg Tradition jahrhundertelang, dass Hamburg vergrößert wurde, nicht durch kriegerische Auseinandersetzungen, sondern dass man schlichtweg Leuten, die pleite gegangen sind, ihr Land abgekauft hat. So ist man zu den Walddörfern gekommen, zu Langenhorn und zu allen möglichen anderen Bereichen.
Okay.
Na? Also das hat dann also auch hier östlich der Außenalster funktioniert. Also Hamm, Eilbeck, vor allem Barmbek ist dann eben dann hamburgisch geworden. Dann war es ein Bauerndorf jahrhundertelang, ohne groß irgendwie Spuren zu hinterlassen. Und dann ab dem 18. Jahrhundert gibt es dann mehr Informationen. Es fand in den 1870er Jahren die erste Kartierung überhaupt statt, dass man das erste Mal wirklich professionell eine Landvermessung gemacht hat hier von Herrn Ramborger. Seitdem wissen wir Näheres, auch mit Ortslagen. Das, was du gerade angeschnitten hast, dass sich das ehemalige Dorf, bleiben wir jetzt bei Barmbek, etwas westlich von der heutigen U-Bahn-Station Den Heide befand. Mhm. Ja, da wo heute zwei so mittelschöne rote Wohntürme stehen, in etwa dort war das Zentrum des Dorfes. Name ursprünglich von Herrn Bernebeke, aber wie gesagt, das ist alles so ein bisschen auch hergeleitet. Es gibt nicht harte schriftliche Unterlagen, Fakten oder wie man das nennen möchte, wo man das nachvollziehen kann.
Ja, das ist wie du sagst, wenn du nichts hast, musst du suchen und guckst.
Oder
dann,
man interpretiert, das lag alles damals in Händen der Kirche ausschließlich. Also war auch jetzt nicht so von Bedeutung, muss man sagen. Das hatte jetzt nicht so einen hohen Stellenwert unbedingt. Ne? Und aus Bernebeke soll dann Barmbek entstanden sein. Dann irgendwann wurde aber der Fluss nicht mehr so benannt, denn Beek ist ja Bach, ne? Beek, Bach. Und dann wurde da plötzlich Osterbeek drauf. Okay. Auch die genaue Benennung vom Jahr her ist unklar. Lassen wir es mal so stehen. Das Dorf hieß Barmbek und der Bach Osterbeek.
Mhm. Gehen wir mal weiter. Das Arbeiterquartier Süd war ja offenkundig vor dem Ersten Weltkrieg schon und Barmbek Nord kam danach erst.
Ja, das ist richtig. Das greift ja jetzt ein bisschen auf Kims Rundgang vor.
Der Teaser doch mal ein bisschen.
Die Hamburger Straße ist sozusagen die Entwicklungsachse von Barmbek, auch von dem Barmbeker Arbeiterquartier, also von den Bauten. Es geht ja um die Häuserblöcke, die Gebäude, die dort entstanden sind. Nach beiden Seiten, West und Ost, der Hamburger Straße ist sozusagen die Stadt, die verdichtete Stadt, immer weiter nach Norden gekommen.
Ne? Kim?
Ja. Ich kann da gar nicht so viel zu ergänzen.
Das wird alles merken, weil das ist wirklich, also das ist sozusagen ja die, nicht nur Verkehrsachse, sondern die Entwicklungsachse. Nennen wir es einfach so. Okay. Heute, ganz aktuell, hat man es als Magistrale wieder im Blickpunkt. Das ist die Hamburger Straße. Und vor dort ist es dann auf das ehemalige Land der Bauern weitergewachsen, die aber ihre Ländereien schon viel früher verkauft hat. Weil, muss man auch mal sagen, es gibt so ein, zwei Geschichten, auch das ist nur begrenzt schriftlich überliefert. Der eine oder auch der andere Bauer, das waren dann die Männer, die da irgendwie das in der Hand hatten, die haben gerne mal getrunken und gespielt und dann hat man auch verloren. Und wenn man zu viel Lütt und Lütt zu sich genommen hat, dann war das Land weg. Dann hat man wieder eine Hufe, also einen großen Ackerstreifen verkauft und das haben sich dann private Investoren geholt. Das beste Beispiel, Barmbek Süd, ist die Bartholomäusstraße, quer zur Hamburger Straße geht.
Ja.
Das ist die erste Straße, die privat komplett gebaut worden ist, auf einem ehemaligen Ackerstreifen eines Barmbeker Bauerns von einem eingemeindeten Engländer namens John Bartholomew Bull. Und aus dem Bartholomew Bull ist Bartholomäus geworden. Deswegen durfte er seine Investition, sein Investment, Bartholomäusstraße nennen. Das war die erste Straße, die kleinteilig mit Handwerkerhäusern, noch keine großen Mietskasernen, bebaut wurde. Das war früher ein großer Ackerstreifen.
Ja, sehr gut. Versoffen.
Nicht alle, aber es kam woanders auch vor, also nicht nur in Barmbek.
Gut, und dann haben wir nämlich im Ersten Weltkrieg Barmbek Nord, der dazu gekommen ist. und im Zweiten Weltkrieg war hier alles kaputt. Operation Gomorra, die Briten haben hier unseren östlichen Teil, östlich der Alster, alles in Schutt und Asche gelegt. Und 1951 kam die Trennung der Stadtteile, denn Barmbek, Dulsberg und Barmbek Süd gehörten ja mal zusammen. Und ich glaube, du hattest das mal gesagt, da wurde die Bevölkerung neu gemischt.
Ich glaube, dann muss man aber tatsächlich erstmal sagen, also Barmbek wurde eben wirklich zu 93% komplett zerstört. Ne? Also das muss man sich einmal auch vor Augen halten. Das waren die Alliierten, nicht nur die Briten, auch die Amerikaner.
Du hast natürlich recht.
Genau, aber 93% Zerstörung, also wer schon mal ein Foto gesehen hat, wie dann die Hamburger Straße aussah nach den Angriffen, wo einfach gar nichts mehr gewesen ist, dann ist ja sowieso klar, dass danach sich irgendwas Neues gründet. Ne? Also nicht nur durch die Stadtteilgrenzverschiebung. Oder wie würdest du das sehen?
Ja, also es ist jetzt, man kann, das erzähle ich auch bei Rundgängen immer so, sagen, wenn man den Zweiten Weltkrieg die Zerstörung sich betrachtet. Das hat mir mal jemand von der Feuerwehr erzählt, der als junger Mann da mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt war. Kann man zusammenfassend sagen, dass 70% der gesamten Wohnbebauung im Zweiten Weltkrieg zerstört worden ist in Hamburg. 70%. Und wenn von diesen Zerstörten sind wiederum 70% ausschließlich durch Feuer zerstört worden. Also Hamburg ist verbrannt.
Ja, ja.
Ja, das ist also 70-70, kann man sich gut merken. Und genauso ist eben Barmbek wie Eilbek und andere Stadtteile weitestgehend wirklich im Feuersturm untergegangen. Und was du sagtest mit der Neudurchmischung, war ja so, die Wohnungen waren zerstört, die Leute hatten kein Obdach mehr. Man musste gezwungenermaßen sich woanders ein Quartier suchen. Und als dann das Wiederaufbauprogramm losging, ab 1948-49, wurde wesentlich offener aufgebaut, also weniger Wohnraum in Quadratmetern, weniger Anzahl an Wohnungen entstanden wieder neu. Das heißt, es waren von vornherein gar nicht geplant, dass so viele Menschen wieder in dem Quartier wohnen sollten. Die sollten sich, das war der Plan, über das gesamte Stadtgebiet von Hamburg verteilen. Das war das Konzept ab 1950. Und so sind natürlich auch viele Barmbäckerinnen und Barmbäcker gar nicht mehr in ihr altes Quartier zurückgekommen, was auch nicht mehr existierte. Also die alte Nachbarschaft war ja zerstört. Ja? Und dadurch wurde, was du gesagt hattest, auch neu gemischt, eigentlich in ganz Hamburg, in den ganzen zerstörten Quartieren.
Ja, ich fand das so spannend. Jeder erinnert sich bestimmt noch, dass der Marshallplan, also die amerikanischen Kredite für den Wiederaufbau, in der Schule Thema waren. Und das ist eigentlich, also verhältnismäßig, gerade wenn man dann in einem gewissen Alter an der Schule sitzt, so nebulös. Und jetzt hat man hier bei den ganzen neu gebauten roten Klinkerhäusern diese Tafeln, die ja zeigen, dass das mit dem Geld vom Marshallplan alles aufgebaut ist. Also kann man sagen, ist ein Großteil von Eilbek, Barmbek, Nord, Süd ist ja dann mit diesem amerikanischen Kredit aufgebaut worden.
Ja. Du hast das entscheidende Wort gesagt, nämlich das Wort Kredit. Ein Kredit zahlt man zurück, wenn man korrekt ist. Das sollte man nicht vergessen. Und zwar, das war ja eben so, Marshall, was war der Außenminister damals, Ende der 40er Jahre in den USA. Und er wollte eben bei dem sich abzeichnenden Ost-West-Konflikt und der Teilung Europas in Ost und West die Staaten, bestimmte Staaten, vor allen Dingen den westlichen Teil Deutschlands im Westen auch halten. Und deswegen wurde für ganz Europa von Schweden bis Italien bis nach Frankreich runter dieser Marshall-Plan aufgelegt, also ein großes Kreditvolumen. Ganz interessante Geschichte. In Deutschland hat man die Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, dafür gegründet, um das zu verwalten. Und mit diesen günstigen Krediten konnten dann eben hochwertiges Material eingekauft werden, schon ab 1948, also 49 eigentlich ging das dann los. Und man konnte eben wieder neu aufbauen, rekonstruieren. Barmbek Nord wäre so ein Thema, wenn wir da noch hinkommen, zum Backstein. Das wurde alles dann bis Anfang der 1970er Jahre mit bescheidenen, aber mit Zinsen zurückgezahlt. Also es ist kein einziger Dollar oder D-Mark geschenkt worden. Das muss man sich also immer drüber im Klaren sein. Das sind keine Geschenke gewesen, sondern es war eine politische Strategie, die allerdings hier natürlich sehr positive Folgen hatte, vor allem für die Leute, die endlich wieder eine Wohnung hatten.
Wo du das gerade sagst mit dem Backstein, da muss ich zum Anfang ein kleines Geständnis machen, weil früher, ich bin in Hamburgs Osten auch groß geworden und ich fand so diese roten Backsteinschluchten langweilig, es sah alles gleich aus und es gab für mich überhaupt keinen Grund, irgendwie da wohnen zu wollen. Wie das Leben so spielt, hat es mich dann irgendwann mal nach Barmbek Nord verschlagen. Und jetzt, ich kann es nicht anders sagen, bin ich zum richtigen Backstein-Lover geworden. Es ist einfach wirklich fantastisch. Und wenn man mit offenen Augen bewusst durch den Stadtteil geht, sieht man großartige Backsteinkunst, Vorsprünge, Muster, eine verspielte Sachlichkeit, die mich trotz ihrer Schlichtheit mit ihrer Kreativität immer begeistert. Und das hätte ich damals nicht für möglich gehalten. Wie ist euer Verhältnis? Verhältnis zum Backstein und zu dem Stadtteil auch und zu diesem identitätsprägenden Bild, was hier in Barmbek so herrscht?
Ja, ich fand das immer interessant, dass es ja nicht nur so ein Backstein rot ist, sondern ja verschiedenste Schichten, Arten eben von Rot. Und das macht das Ganze ja irgendwie auch so lebendig und so ein bisschen, wie du das meinst. Es sticht halt eben einfach total hervor. Also man weiß einfach, man ist jetzt halt eben in Barmbek und das verbinde ich halt eben schon so ein bisschen dann ein kleines Heimatgefühl quasi in einem Stadtteil damit.
Wie ist es bei dir,
Kim? Ja, also ich bin eine geborene und gebürtige Hamburgerin und als ich letztes Jahr mit der Kollegin Mareike hier aus der Geschichtswerkstatt den Rundgang vom Backstein zum Waschbeton entwickelt habe, ist mir das erste Mal bewusst geworden, also es war auch ein bisschen absurd, das ist so meine Anekdote, dass das gar nicht nur Hamburg ist, Backstein. Also das ist für mich so dermaßen meins und Zuhause und Heimatgefühl, dass ich also ja das auch total so empfinde, wie schlicht Backstein ist und wie kreativ es doch ist und was für ein schöner Ton dieses Rot, was ja nicht immer gleich ist, so auch, genau, das ist ein Heimatgefühl.
Absolut. Ja, ich habe natürlich über meine Backsteinliebe so das eine oder andere natürlich über die Zeit mitbekommen und ich fand das so ganz spannend. Es gab früher über 100 Ziegeleien und viele wurden in den 70er Jahren dicht gemacht und ich glaube, es gibt jetzt noch eine in der vierten Generation, die noch handgemacht Backsteine herstellt. Ich kann mir vorstellen, das ist gerade so, wenn du ältere Gebäude hast, die restauriert werden müssen, besonders wichtig, weil die natürlich die Möglichkeit bieten, da vielleicht den richtigen Ton zu treffen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und was ich auch so super fand, der Hamburger Klinker, der kommt ja immer aus der Tonerde der Elbmarschen. Und in Hamburg wurde ja auch wenig anderes verbaut. Also da war der Hamburger wohl auch eigen. Und ihr wisst ja das Hamburger Format. Kennt ihr das Hamburger Format? Reinhard, du weißt das bestimmt.
Ist ein Schaufenster.
Ne? Das Format ist nämlich 22 mal 10,5 mal 6,5.
Das hätte ich jetzt nicht so genau gewusst, aber ich wusste, es gibt ein Hamburger Format.
Ich gebe zu, das habe ich auch nochmal nachgeguckt. Das habe ich jetzt nicht trocken aus der Hüfte geschossen. Genau, und du hattest das gesagt, Ziegel sind von rot bis braun und das liegt daran, welche Tonerde man nimmt. Und je dichter der Backstein am Brennofen lag, umso dunkler wird die Farbe. Und auch das finde ich wieder so spannend. Also ich wusste es nicht, aber ich kann mir vorstellen, jeder Handwerker oder der auch mit Bau grundsätzlich zu tun hat, für den ist das jetzt nichts Besonderes. Aber wo wir auch gerade bei den schönen Mustern waren, du hast einmal den Kopf und einmal den Läufer, also wenn er quer liegt. Und die Steine liegen dann entweder auf der Lagerfuge oder sind verbunden mit der Stoßfuge. Und gerade wenn man, wie gesagt, mit offenen Augen durch die Stadt geht, dann sieht man häufig, dass genau damit so schön kreativ gespielt wird. Mhm. Wie steht ihr denn zu den Ziegelriemchen? Das wird ja jetzt überall zur Wärmedämmung verwendet. Wie findet ihr das so? Ganz wertfrei erstmal in die Runde gefragt.
Also ich kann da nicht wertfrei drauf antworten. Ich finde sie natürlich furchtbar und habe gerade eben schon daran gedacht, als du gesprochen hast, von Restaurierung, dass natürlich das auch dann den Charme behält, wenn man tatsächlich Backsteinfassaden restauriert, richtig auch Steine rausholt oder die Fugen richtig saniert oder wie sagt man dazu, also wirklich auch auskratzt und sauber macht und neu befestigt. Das ist natürlich was ganz anderes als Riemchen. Die natürlich furchtbar.
Ich schließe mich da an.
Ja, also ist, wie gesagt, wertfrei kann man das wirklich nicht sagen. Es kommt drauf an, was einem wichtiger ist. Will man jetzt egal was es kostet, klimagerecht bauen. Das kostet einen Haufen Geld, diese alten Blöcke und Gebäude entsprechend nach den jetzt verabschiedeten Richtwerten zu ertüchtigen oder wie immer man das nennen will. Man kann da Haufen Geld ausgeben, Millionen, aber man wird es nie hinbekommen. Das erinnert mich ganz stark an Sachen, die in den 1970er Jahren diskutiert wurden, weil man in den 1960er Jahren, 50er Jahren in vielen Orten, Dörfern, Mittelstädten in Westdeutschland, die Fachwerkarchitektur, von Goslar bis sonst wohin, hat man die Fachwerkhäuser mit Eternitplatten verkleistert und zugekloppt, weil das A, modern ist und B, widerstandsfähiger sein sollte. Das hatte ja damals noch nicht so den Klimaaspekt, sondern gegen die Witterungseinflüsse. Man hat also ganze Altstädte aus Fachwerkhäusern, die alle den Zweiten Weltkrieg überlebt hatten, vor allen Dingen auch im niedersächsischen Bereich, mit diesen Eternitplatten zugepflastert. Und Ende der 70er fing man an, da sagt, es ist ja scheußlich, es hat nichts gebracht, es sieht grauenhaft aus und da vergammelt uns das Fachwerk. Und dann hat man für Millionen in den 80er, 90er Jahren diese ganzen Straßen wieder sichtbar gemacht und wieder die alten Fachwerkstrukturen die ja schon 200, 300, teilweise 400 Jahre alt waren, wieder sichtbar und erlebbar gemacht und festgestellt, dass in diesen Häusern eigentlich ein ganz gutes Klima herrscht, Raumklima. Sie entsprechen nicht unbedingt genau den Werten, die man heute gerne hätte am Energieverbrauch, haben aber ein, Lüneburg ist ein sehr gutes Beispiel übrigens dafür, haben aber ein sehr gutes Wohlfühlklima. Und dieses Thema wäre eigentlich ganz schön, auch mal auf die Bauten der 20er Jahre anzuwenden, was aber eigentlich dann irgendwie immer unter die Räder kommt, weil man einfach nur klimatechnisch Rechnung anstellt. Und wenn man jetzt diese, ich nenne das Fassadentapete, davor setzt, egal ob ganz einfach oder mit teureren Riemchen, also mit kleingesägten Teilen von Backstein und Klinkern vorsetzt, wird man niemals das erreichen, was man erreichen kann, wenn man ein Gebäude neu baut und dann von vornherein diese Anforderungen an Richtwerte, klimatischen Kriterien und so hat. Also man kann noch so viele Fassadentapeten von noch so viele Blöcke aus den 20er oder 30er Jahren setzen. Man wird nie das hinbekommen, was man gerne hätte. Und in 30, 20, 30, 40 Jahren wird man merken, was man alles für Probleme bekommt.
Ja, nicht nur das. Du hast es schon angesprochen. Wir kommen auch zum Harz, kommen wir nochmal später. Da habe ich auch noch was. Was ich daran auch schade finde, unabhängig jetzt von der Idee, das Wärme dämmt oder zu sanieren, das wirkt alles so lieblos. Und gerade was so die Details der Häuser angeht und über das, was wir gerade auch so als begeisternd empfinden, das wird dann einfach so übergekleistert. Ich habe jetzt so zwei Beispiele in der Bachstraße zum Beispiel. Da haben sie im oberen Teil zwei Blöcke mit ganz dunklen, auch mit diesem Ziegelriemchen verkleistert und die sind wie Hochglanz. Das ist wie lackiert. Passt überhaupt gar nicht zum Stein. Oder ich weiß nicht, hier Krausestraße, ich weiß nicht, ob schon Drosselstraße ist. Auf der linken Seite sind zwei alte Backsteinhäuser und die zwei Blocks in der Mitte sind auch saniert worden und das sieht so fürchterlich aus, gerade weil du den Vergleich vorne und hinten hast und ich bin immer ein sehr optischer Mensch, also wenn ich nicht auf den ersten Blick sehe, wie sich, wie du so schön sagst, die Tapete wiederholt, dann bin ich ja immer schon ganz glücklich, weil es wenigstens den Anschein hat, dass es nicht immer dieselben Tapetenstücke sind, die sie davor setzen und da kannst du schon immer gleich sehen, welcher Stein sich wo wiederholt und ja, also ich bin da auch kein Freund von. Und erzähl.
Ja, ich würde auch sagen, dass auch ein bisschen Geschichte verloren geht tatsächlich, wenn man einfach die Riemchen davor klebt oder dann tapeziert, weil gerade was wir so im Barmbek Nord uns alles angeguckt haben, bei vielen Häusern sieht man dann ja auch die verschiedenen Etappen, eben durch den Wiederaufbau, wo ist mal irgendwo eine Bombe eingeschlagen, wo ist dadurch irgendwie teilweise der Backstein irgendwie ersetzt worden, wenn man genau hinguckt, also wir als Geschichtswerkstatt gucken dann natürlich ja sehr genau hin und sehen solche Sachen, zeigen das auch bei Rundgängen und dann irgendwann ist dann da die Fassade weggeklebt.
Ne? Und dann gibt es auch, bleiben wir in Barmbek, auch Beispiele, gut gemeint, will ich nicht abstreiten, wo aber dann die jeweiligen Architekten oder die diese Idee dann realisiert haben, sich ein bisschen vergaloppiert haben. Das beste Beispiel ist ein Block direkt an der U-Bahn-Station Denheide. Das muss ich dann auch immer erklären. Wenn man aus der U-Bahn-Station Denheide zu Denheide rauskommt, nach rechts, steht ein großer Block bis zur Vogelweide vorne. Mhm. Das ist einer, der in den 20er Jahren gebaut wurde, mit dunkelroten Klinkerstein, aber roten Klinkerstein. Dieser Block ist vollständig zerstört worden im Zweiten Weltkrieg, bis auf die Fundamente und das Kellergeschoss. Auf diesem Fundament und im Kellergeschoss hat man den gleichen Block nochmal wieder hochgebaut, nach den alten Plänen, mit hellrotem Backstein. So, und jetzt hat man vor ein paar Jahren das Ganze mit einer teuren Riemchenfassade dekoriert, in einem dunkelroten Ton, einem ganz dunklen Rot, was es in Hamburg vorher nie gab. Ich sage immer, so viel 20er Jahre hatten wir noch nie in Hamburg. Zeigt dann das Bild aus der Vorkriegszeit, vor der Zerstörung. Da hatte dieser, der war hochmodern, dieser Block an der Denhai, der hatte ein Flachdach, hatte dunkelroten Klinker als Mauerstein, aber zwischen den einzelnen Geschossen weiße umlaufende Bänder. Das war stark an Bauhaus, das war hochmodern. Diese Idee, dieses Bauhaus wieder sichtbar zu machen, hat man offensichtlich bei der Rekonstruktion oder bei der Entwurf von dieser Fassadentapete komplett verworfen, weil die Bilder sind alle bekannt. Das sind keine Geheimnisse. Man weiß genau, dass das ein besonders herausragender Block war in Barmbek an der U-Bahn-Station Denheide.
Ich wollte das nämlich gerade auch anführen, denn dahinter finde ich, oder wollte ich jetzt ein Positivbeispiel nennen, denn Ende Vogelweide auf der linken Seite, der ist auch dunkel. Ehrlicherweise mag ich das Dunkle auch ganz gerne. Aber da haben sie sich die Mühe gemacht, mit Kopf und Läufer zu spielen. Gibt es keine glatten Wände, da sind schöne Bögen und so weiter. Mhm. Und das haben sie offenkundig auch richtig gemauert. Und das wäre ein Positivbeispiel, dass wenn man neu baut, das dann eben in deinem Sinne, Kim, dann auch richtig macht. Aber noch eine kleine Geschichte.
Nicht nur in meinem Sinne, wie mein Eindruck hier ist.
Nein, bei mir haben sie den Vogel abgeschossen. An der Uferstraße haben sie auch die Blöcke saniert und haben sich wahrscheinlich gedacht, die Rückseite, also die abseitige Seite vom Kanal weg, da machen wir mal gar keine Riemchen hin, die verputzen wir einfach nur in Grau. Also da haben sie sich nicht mal die Mühe gemacht, das ganze Haus rundherum dann wenigstens zu verkleiden. Und mein schöner Blick aus der Küche, der immer auf schönen roten Klinker war, ist jetzt eine verputzte graue Wand.
Ja, das ist ja gruselig.
Herzlichen Glückwunsch. Ja, gruselig. Naja, gut. Ja, aber ihr habt hier eine richtige Perle um die Ecke. Erinnert ihr euch noch, ich gehe gerne ins Kino, an die Hamburger Abendblatt-Werbung. Das fing an, die erste Einstellung war Rosis Bar am Hamburger Berg und gleich die zweite Einstellung ist hier die Hufner-Tweete. Und ich finde, der Blick in die Hufner-Tweete mit diesen schönen Erkern, mit den weißen Fenstern, ich finde das ganz, ganz fantastisch. Also das, finde ich, ist ein großartiger Blick. Jeder, der hier mal auf der Ecke ist, der sollte da auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen.
Haben wir die Werbung hier im Archiv? Die würde ich ja gerne mal sehen. Ja. Die kenne ich nämlich nicht.
Gestern war ja Tag der Geschichtswerkstätten. Da haben wir natürlich den Leuten auch genau die Hufner-Tweete gezeigt, weil es halt um die Ecke ist und weil es eben auch fassadentechnisch unter Denkmalschutz steht. Ja. Wobei man auch auf die Vorgärten-Einfassung mit den Metallgittern, muss man sagen, hinweisen soll. Das war auch damals Stil, was man heute nicht machen würde, mit diesen Zacken, und zwar gegen die Kinder. Das war ganz bewusst so gemacht, damit Kinder dort nicht rübersteigen und nicht in den Vorgärten herumtoben und darauf rumtrampeln. Das wäre heute auch nicht mehr gestattet, diese Gitter dort zu installieren. Das gehört auch zur Hufner-Tweete und zu den 20er Jahren und zur Wahrheit. Dort hat man es gestattet und auch so wieder in Gang gesetzt, restauriert, damit man den kompletten Eindruck hat. In den meisten anderen wieder aufgebauten Stadtteilen aus den 1920er Jahren hat man bewusst auf diese ganzen Gitter-Einfassungen verzichtet. Dort sieht man häufig heute vor den Häusern noch so kleine Grünstreifen und ein kleines Mäuerchen, was eigentlich nur die Grundmauer war, wo überall diese Metallgitter drauf waren.
Wo wir gerade dabei sind, ist Hamburg für euch eher rot oder weiß?
Kommt drauf an, wo du herkommst. Ne?
Rot, für mich rot.
Klar, ne, wenn man in Dulsberg-Barmbek aufgewachsen ist, natürlich schon diese roten, dunkelroten Fassaden.
Und wenn man zur Geschichtswerkstatt Barmbek gehört, dann haben wir ja sogar unser Logo mit dem roten Klinker.
Also. Naja, weil wir haben ja, Eimsbüttel ist ja zum Beispiel weiß, die Elbvororte sind weiß, also ist, die Alsterarkaden sind weiß, also es gibt ja auch viel weiß, aber ich glaube, der Grundstein wurde, St. Katharin war 13. Jahrhundert, ist ja auch direkt in Rot gebaut worden.
Ja gut, also, das ist natürlich der, wir kommen glaube ich ja nachher noch auf Fritz Schumacher zurück. Und das ist natürlich schon spätes Mittelalter, die klassische hansische Backsteinkunst,
genau.
Die wir in Perfektion ja in Lübeck finden und woanders. Also da sind wir noch ein bisschen weiter in der Vergangenheit.
Also man sagt ja Pommes rot-weiß oder Pommes Schranke. Man könnte ja in Anlehnung an unsere traditionsreiche Geschichte auch als Tor zur Welt, könnte man das dann ja Hansepommes nennen, wenn Hamburg rot-weiß ist. Also ich würde sagen, mittlerweile ist es ein bisschen rot-weiß, weil eben, wie wir auch gerade darüber gesprochen haben, ich glaube, viele machen es sich einfacher und verputzen dann lieber oder wenn neu gebaut wird. Ich weiß nicht, wie viel da bei Neuprojekt Wert drauf gelegt wird. Und ich freue mich, seid ihr in Kontakt mit dem Denkmalverein auch? Habt ihr da?
Gelegentlich, ja.
Weil die setzen sich ja auch dafür ein, dass alte Bausubstanz erhalten wird. Und ich weiß, das machen die, glaube ich, mittlerweile auch schon ziemlich lange. Leder Schüler, direkt gegenüber vom Berliner Bogen. Das ist ja auch ein Haus, was abgerissen werden sollte, wo die auch mit viel Herzblut dabei sind, das in ursprünglichen Zustand zu restaurieren.
Ja, stimmt. Ja? Von dem Architekt des Schielerhauses, von
Herrn Höger. Genau, Herr Höger. Hm? Genau. Und da kommen wir auch noch zu. Also nicht zum Schielerhaus per se, weil das ist ja nicht ganz unser Stadtteil. Vor unserem Treffen hier.
Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich hätte schon, glaube ich, ein paar Euros reinwerfen müssen, oder?
Dann muss das wieder...
Einen werfe ich jetzt mal.
Ich glaube, du kannst sogar auch guten Gewissens noch einen reinstecken. Vor unserem Treffen hier war ich wieder mit dem Mikro unterwegs und da hören wir jetzt mal rein. Buddha bei die Fische. Moin, darf ich dich fragen, wohnst du in Barmbek?
Ja, ich wohne in Barmbek.
Sehr gut. Kennst du die Geschichtswerkstatt?
Vom Außen nur, ich war noch nie drinnen.
Und noch keine Lust gehabt reinzugehen oder gab es da noch keinen Grund zu? Ja. Weißt du, was die machen?
Ja, keine Zeit. Da beschäftigen sich mit der Geschichte des Stadtteils.
Sehr gut, genau. Wir machen Podcast mit denen zusammen und deswegen wollte ich mal ein bisschen hier ins Stadtteil reinhören. Was verbindest du mit Barmbek?
Barmbek verbinde ich. Ich bin früher in den Ende der 90er hergezogen.
Ja.
Da war es ein sehr günstiges Stadtteil, wo günstige Mieten waren und auch relativ freie Wohnungen. Und ich bin als Studentin hergezogen. Und jetzt verbinde ich es jetzt damit mit einem Wohnen nahe der City, wo ich in der Fußbitterstraße alles habe, was ich brauche. nah, ja, und relativ nah und zentral. Ja, und früher war es halt ein Arbeiterviertel.
Ja, was ist das, was Barmbek für dich ausmacht?
Es gehört ja jetzt zum Stadtteil, wo die Gentrifizierung betroffen ist, glaube ich, in Barmbek.
Ja.
Das war in den 90er nicht so. Und jetzt ist es für mich ein etwas gehobener Stadtviertel, wo ich relativ in einer Viertelstunde in der City sein kann. Sonst müsste ich halt sehr weit außerhalb wohnen und für den gleichen Preis, für den heutigen gleichen Preis.
Ja, super, danke schön.
Ja, danke.
Moin, darf ich dich mal was fragen?
Ja, na klar, sehr gerne.
Wohnst du hier in Barmbek?
Ich bin Barmbeker durch und durch.
Ja, bist hier geboren auch, oder?
Naja, das nicht ganz, aber ich muss sagen, so mittlerweile, ich lebe schon lang genug hier, um mich als Barmbeker zu betiteln.
Ja, sehr gut. kurze Frage, kennst du die Geschichtswerkstatt?
Tatsächlich schon mal kurz dran vorbeigelaufen, aber so noch nicht in Kontakt gekommen.
Okay, eine Frage. Mhm. Was magst du besonders gerne an Barmbek?
Also ich muss sagen, ich finde, Barmbek hat noch den Charakter einer Nachbarschaft. Und das ist so ein bisschen das, was es hier für mich ausmacht. Die Leute kommen hier noch ins Gespräch, wie du ja gerade merkst.
Ja, genau.
Und das ist so ein bisschen, was mir besonders gut gefällt. Ich muss echt sagen, also Barmbek ist einfach meine richtige Heimat. Ich fühle mich hier unfassbar wohl. Die Menschen sind alle echt in Ordnung. Man kommt hier halt immer noch ins Gespräch. Es gibt Nachbarschaft.
Hast du so zwei, drei Dinge, die du speziell mit Barmbek verbindest? Also eins hättest du jetzt ja schon gesagt, die Nachbarschaft.
Mhm. Also woran ich als erstes denke?
Zum Beispiel?
Die Fuhle. Ganz klar die Fuhle. Das ist für
als
mich,
Lebensader. Als,
das muss man einfach so sagen. Das ist einfach genau die Lebensader Barmbeks, wie du schon sagst. Und man hat halt hier wirklich auch alleine, was wir hier an Restaurants, an Möglichkeiten haben bei uns. Und das ist mir so das, wo ich immer als erstes dran denken muss, wenn ich an zu Hause denke. So ein bisschen die Ecke der Fuhle tatsächlich.
Ja.
Das ist so mein Barmbek-Punkt auf jeden Fall. Und was mich auf jeden Fall auch immer noch mit Barmbek verbindet, ist natürlich hier unten die Trude, die ganze Ecke. Dass da auch am Wasser und so mit dem alten Schaufelbaggerrad, was da noch steht.
Ja.
Das gehört für mich schon dazu.
Okay. Und ich weiß nicht, wo du jetzt hier an der Fuhle wohnst. Der Stadtpark ist dicht, man hat hier
richtig,
viel Wasser
richtig,
und so weiter.
Ganz genau.
Kennst du Fritz Schumacher?
Ja, klar. Na sicher.
Ja.
Na sicher. Da kann ich ja sagen, ja.
Ja, sehr gut. Was fällt dir dazu vielleicht ein?
Nicht so viel, ehrlich gesagt. Also der Name ist mir natürlich ein Begriff.
Ja.
Aber
also der rote Klinker und das ist
richtig,
ja nun auch was hier
das
ausmacht.
Das sieht man ja hier bei uns überall. Das ist so ein bisschen, das ist ja ganz klar.
Ja.
Aber so richtig einen großen Bezug dazu habe ich jetzt nicht. Nee.
Okay, das finde ich hervorragend, weil dann kannst du in unseren Podcast reinhören, da werden wir nämlich von ihm ein bisschen was erzählen.
Ja, sehr cool, sehr, sehr gerne. Sehr,
ich danke
sehr, sehr
dir ganz
gerne.
Herzlich für gerne, das Gespräch.
Gerne, gerne, gerne. Ciao.
Ciao. Moin, darf ich dich mal kurz fragen, bist du Barmbeker?
Ja, klar bin ich Barmbeker.
Denn wenn du nichts dagegen hast, stell dich doch mal kurz vor und erzähl mal was zu dir.
Ja, ich bin Manfred, ich bin 1952 geboren, in der Finkenau, und von da aus dann in die Wagnerstraße zu meinen Eltern gezogen und bis auf eine ganz kurze Unterbrechung für ein Vierteljahr am Suhrsweg in Barmbek habe ich hier in der Wagnerstraße gewohnt.
Also ein Ur-Barmbeker sozusagen.
Das kann man so sagen, ja.
Erzähl uns doch mal, wenn du das alles so mitbekommen hast, wie sah das hier früher aus im Verhältnis so zu heute?
Hier speziell hat sich gar nicht so sonderlich viel geändert, was die Bebauung angeht, weil im Krieg ist fast alles platt gemacht worden und danach sind diese wunderschönen, normalen 60er-Jahre-Häuser hier hergestellt wurden. Und es hat sich inzwischen viel geändert, was die Belegung dieser Wohnungen angeht, weil die Leute, die damals eingezogen sind, die meisten sind inzwischen auch mindestens in meinem Alter, wenn nicht sogar schon wieder verstorben.
Ja.
Und insofern ist hier auch eine ganze Menge Jungvolk wieder eingezogen und es hat sich von der Geschichte her kräftig verjüngt, der ganze Stadtteil.
Okay, hat er sich sonst verändert? Hast du eine Veränderung wahrgenommen?
Früher gab es hier an jeder Ecke eigentlich eine alte Kneipe und ja, davon gibt es hier noch zwei oder drei und der Rest hat sich inzwischen aufgelöst. Mal ist es ein Blumenladen geworden, mal ist es auch einfach inzwischen in eine Wohnung umgewandelt.
Ja.
Oder wenn es so ein kleines Kneipenhaus war, die sind dann ersatzlos abgerissen worden. Da kommen jetzt irgendwelche wunderschönen Wohntürme hin.
Ich kann mir auch vorstellen, es gab hier eine größere Dichte von kleinen Geschäften. Da ist ja auch relativ wenig von über.
So sonderlich viel kleine Geschäfte gab es gar nicht. Ich erinnere direkt an der Ecke Wagnerstraße, wo jetzt das Bowlinghaus steht. Das war auch so eine ausgebrannte Ruine. Und da war im unteren Geschoss waren fünf, sechs, sag mal, Tante-Emma-Läden, Milchladen, Schlachter, Bäcker. Da gab es sogar ein Fischgeschäft.
Dann hast du das ja genau mitbekommen. Wir haben ja hier das Einkaufszentrum Hamburger Straße. Das war ja das erste in Deutschland und ist immer noch das längste.
Ja,
kannst du uns dazu was sagen?
Ist ganz komisch. Ich habe da gerade heute mal drüber nachgesucht.
gebaut worden ist das ganze Ding oder eröffnet worden ist das Ganze 1970 schon. Und da gab es dann die sogenannte erste Bauphase und dann hat sich 40 Jahre nichts getan. Und dann gab es dann eine zweite Bauphase, wo dann nach hinten an die Mundsbrüchen der Ecke rangekommen ist. Und das haben sie dann 2010 eröffnet.
Ja, super. Dann danke ich dir für das Gespräch.
Bitte, bitte.
Moin, darf ich euch mal was fragen?
Gerne.
Kommt ihr aus Barmbek?
Ja.
Was hat euch hierher verschlagen?
Die Arbeit. Also ich wohne jetzt seit knapp einem Jahr hier.
Ach, du bist so ganz frisch Barmbäckerin.
Genau.
Was gefällt dir denn hier so?
Ich finde das hier sehr wohnhaft. Also man hat hier alles so für den täglichen Gebrauch, alles sehr zentral. Und gleichzeitig ist es so ein Wohlfühlort, finde ich.
Und das ist ja schön. Ja. Ja. Was magst du besonders gerne?
Dass es hier sehr bodenständig ist.
Okay.
Und dass man hier auch einfach alles machen kann. Also ich kann hier abends rausgehen, fühle mich trotzdem sicher. Und ja, wie gesagt, kann hier auch einfach alles machen, worauf ich Lust habe. Ich kann ins Museum gehen, ich kann Sport machen, ich kann noch durch den Stadtpark laufen, egal was ist.
Ja.
Ich finde was, womit man sich hier gut beschäftigen kann, außerhalb der Arbeit.
Kennst du als ganz neue Barmbäckerin die Geschichtswerkstatt?
Die habe ich schon gesehen. Damit wollte ich mich tatsächlich auch noch beschäftigen.
Ja, wunderbar. Ich danke dir.
Dankeschön.
Moin, kommst du aus Barmbek?
Ich komme nicht aus Barmbek, ich komme aus Oehlendorf, aber bin öfter bei meiner Freundin, die in Barmbek lebt.
Okay. Mhm. Und was findest du an Barmbek toll oder was verbindest du mit Barmbek?
An Barmbek finde ich halt toll diese Infrastruktur, dass man die U-Bahn, die S-Bahn hat, meistens fußläufig erreichen kann. Auch, dass man die Läden zum Einkaufen um die Ecke hat, das finde ich halt sehr, sehr schön.
Also magst du das Zentrale in erster Linie?
Das Zentrale mag ich auch. Ich mag auch die alten Sachen wie bei der Trude, diese Restaurants, die sind ja noch in diesem alten Style und sowas mag ich auch total gerne.
Okay. Mhm. Kennst du die Geschichtswerkstatt?
Kenne ich. Ich bin nur dran vorbeigelaufen, aber so das, was sie machen, kenne ich nicht so. Mhm.
Super, dann danke ich dir. Mhm. Tschüss. Gerne. So, ihr erinnert euch vielleicht noch an unsere Sammelfolge. Ich bin gerade in der letzten Videothek, die ich kenne. Und die ist direkt unten an der Fußbüttler Straße am Barmbek Bahnhof. Und da bin ich mal reingegangen und da habe ich jemand getroffen, der auch hier lebt. Moin, wie heißt du und du arbeitest hier?
Genau, mein Name ist Tassia und ich arbeite hier in der Videothek.
Genau. Und du wohnst auch in Barmbek?
Genau, in Barmbek Nord.
Was magst du an Barmbek ganz besonders gerne?
Also A sind so diese wunderschönen Rotklinkerhäuser, die hier überall rumstehen. Ich wohne in so einem wunderschönen Wohnviertel, wo alles so schön rot gebacksteint ist. Und dadurch, dass ich in der Bibliothek arbeite, das Nachbarschaftliche. Man läuft hier lang und kennt die Leute und das ist irgendwie, es hat so schon fast so einen Dorf-Vibe. Also das ist das Schöne hier.
Toll. Läuft das hier gut bei euch mit den Videos? Wird das wieder angenommen? Merkt ihr da einen Unterschied?
Witzigerweise merkt man mittlerweile auch, dass die jungen Leute anfangen, mehr physische Medien zu sammeln, zu kaufen und freuen sich vor allem, dass sie hier alte Klassiker finden, die sie auf Netflix und Prime und wie sie nicht alle heißen, nicht finden.
Ja.
Das ist sehr witzig zu beobachten. Also ja, es läuft und ich glaube dadurch, dass wir auch die einzigen sind, die eben das Modell noch haben und vor allem ankaufen und verkaufen, ist das, glaube ich, unser kleines Alleinstellungsmerkmal.
Ja, super. Das freut mich sehr. Dankeschön.
Jo, gerne.
Butter bei die Fische. Ja, das war doch schön. Kim, du hattest mir nämlich gesagt, ich soll bitte nicht nur Barmbek-Südler fragen, sondern ich muss auf jeden Fall auch in Barmbek-Nord nochmal mit dem Mikro rum. Und ich fand besonders lustig, der sympathische junge Mann hier aus Nord, der hat genau oder wohnt jetzt da, wo ich früher genau gewohnt habe. Nämlich da geht es um den Spielplatz am Lissmannseck. Ich habe vom Lissmannseck drauf geguckt und er von der anderen Seite. Also würde ich da heute noch wohnen, wären wir fast Nachbarn. Super fand ich, dass ihr im Prinzip bei allen bekannt wart. Selbst die nette neue Barmbäckerin, die wusste schon, dass es euch hier gibt. Aber sie haben alle hier den Weg noch nicht reingefunden.
Ja, wo kann man uns so ein bisschen entdecken? Social Media sind wir mittlerweile auch präsent. Also gerade auch für die jüngeren Leute. Barmbek Stories heißt ja eben unser Kanal. Und wir posten eigentlich alles Mögliche auch an alltäglichen Barmbek-Geschichten. Und falls sie da auch immer irgendwas Spannendes haben, also an ja, interessanten Begebenheiten hier oder Orten, die gerade entdeckt worden sind, kann man das auch immer uns teilen und schicken. Und genau, die Öffnungszeit von uns immer dienstags 14 bis 18 Uhr. Da kann man immer einfach vorbeischauen ohne Anmeldung und wir machen eben auch extra Termine. Also ist alles möglich. Da stehen unsere Türen immer offen und da ja, sollte man keine Angst haben, einfach mal uns anzuquatschen.
Das ist ja grundsätzlich schon mal toll, dass ihr bekannt seid. Da schließt sich vielleicht die Frage an, wie sehr wird das hier angenommen und frequentiert? Habt ihr hier viel Besuche auch im Laden direkt? mit Anfragen?
Also es geht ja verschiedene Wege. Tim hat das ja schon gesagt, jetzt eben auch über die Social-Media-Sachen und Austausch auf dem digitalen Weg. Klassisch ist natürlich, durch die Tür hier zu kommen und sagen, hallo, hier bin ich, was macht ihr? Und dann natürlich E-Mail-Anfragen haben wir viele, ganz unterschiedliche Sachen. Aber wir gehen natürlich auch raus, das haben wir also auch in der Vergangenheit gemacht, über zum Beispiel dieses Wochenblatt Aufrufe starten, dass Leute mal vielleicht zu einem bestimmten Thema was uns erzählen können, wenn sie möchten. Also da gibt es ganz unterschiedliche Aufgaben und Möglichkeiten. Aufgaben zum Beispiel, die auch Schülerinnen und Schüler bekommen von Schulen, die dann hierher kommen, oder Studentinnen und Studenten, die an einem Projekt arbeiten. Also das sind ganz unterschiedliche Wege der Wahrnehmung, aber auch der Vermittlung und der Kontaktaufnahme.
Ich glaube, es ist auch noch andersrum. Also ich würde auch sagen, dass man uns ja nicht nur hier sieht. Also wenn man uns wahrnimmt, dann nimmt man uns ja nicht nur wahr, weil man hier reinkommt oder weil man hier das Ecklokal sieht, sondern durch die ganzen Geschichtstafeln sind wir ja auch sehr präsent. Wir sind ja irgendwie auch alle immer irgendwie unterwegs im Quartier, bei Rundgängen, aber auch so, wenn wir Tafeln putzen oder irgendwas. Also ich glaube, wir sind eben, also die Geschichtswerkstatt Barmbek ist schon sehr präsent. Und wir haben sehr, sehr viele kleine und größere Begebenheiten und Begegnungen mit den BewohnerInnen im Stadtteil.
Ja, sehr schön. Das finde ich richtig gut.
Ja.
Ja, es war ein bisschen off-topic. Die gute Tasia in der Videothek, die musste ich ja auch noch fragen wegen unserer Sammelfolge, weil das war natürlich ein schöner Zirkelschluss. Wir hatten uns nämlich genau gerade über die Rückkehr physischer Medien unterhalten und so weiter. Und das ist die letzte Videothek, die ich so kenne. Und dann war das natürlich ganz toll und war für mich selbstverständlich, dass ich da direkt mal reingucken musste, als ich hier unterwegs war. Kommen wir zum Elefanten im Raum. Also das klang jetzt schon ein, zweimal an und auch die ganze Geschichte über Backstein und über die ganze Stadtentwicklung, das geht ja gar nicht, ohne auch über Fritz Schumacher zu reden.
Ja, aber das versuchen wir mal kurz zu fassen, auch wenn das eigentlich gar nicht geht. Also das ist ja eine Legende. 1869 geboren, 1909 war schon 40 Jahre alt, nach Hamburg gekommen, in dieses kaiserlich geprägte Hamburg, was viele gar nicht glauben, aber das war genauso. Und er hat unglaublich viele Spuren hinterlassen. Dann hat er sich ein paar Jahre verabschiedet, 1923 wieder nach Hamburg gekommen, hat nicht nur Barmbek Nord, sondern auch andere Quartiere geprägt, wie den Stadtpark und viel, viel mehr. 1933 früh pensioniert worden von den Nationalsozialisten. Und ja, das ist, glaube ich, jemand, der von der Architektur, aber auch von den Ideen wirklich viel Spuren hinterlassen hat.
Da kommen wir gleich noch zu. Für diejenigen an den Empfangsgeräten, die jetzt da weniger Vorstellung haben oder die jetzt vielleicht nicht es gewohnt sind, rote Backsteinhäuser um sich herum zu haben, da können wir doch vielleicht erstmal ein paar Gebäude zusammentragen, die garantiert auch jeder kennt. Also ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass für sie ein Fritz-Schumacher-Gebäude zum alltäglichen Blickfang gehörten, ne? Weil das sind ja auch schon teilweise sehr herausstechende Gebäude. Ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Runde, dass wir mal uns ein paar Sachen hier auf den Tisch legen, die uns so einfallen.
Ja, fangt ihr mal an.
Ja, entlang des Eilwegskanals, da sind wir ja vorhin lang gegangen, kann man auf jeden Fall eine ganze Reihe von Gebäuden eben von ihm entdecken, wo ja auch heutzutage einige Schulen halt eben drin sind mit verschiedenen Formen. Da sieht man auf jeden Fall auch noch die ganzen Spuren von Schumacher, bis zur Richardstraße hoch und so weiter.
Uferstraße ist von ihm ja auch gewesen. Genau. Diverse Gymnasien, eins fällt mir ein, Krausestraße, dieser schöne gebogene Schulbau, auch Fritz Schumacher.
Meine alte Penne.
Deine alte Penne.
Habe ich Abitur gemacht,
ja. Sehr gut. Ja, auch die Walldörfer, Alstertal, auch alles Fritz Schumacher. Fällt dir was ein?
Frauenklinik Finkenau ist natürlich ein Fritz Schumacher-Bau.
Ja. Also er hat ja zwei Abschnitte gehabt sozusagen, wo er wirklich kreativ sein konnte. Vor dem Ersten Weltkrieg die Staatsbauten, ne, das Museum für Hamburgische Geschichte und viele andere Sachen. Und dann endlich in den 20er Jahren, was ihm am Herzen lag, die Wohnbebauung, ganze Stadtquartiere. Das Dulsberg-Gelände konnte so realisiert werden, wie er es schon vorher angedacht hatte. Barmbek Nord konnte er die Pläne ändern, so wie er sich das vorgestellt hatte. Und dann den großen Wettbewerb zum Schluss für die ganze Jahresstadt. Also das ist alles Fritz Schumacher.
Da kommen wir auch noch zu, weil es gab ja zum Beispiel den Wohnsiedlungsblock auf der Veddel, der entstand in den 20er Jahren. Der Warmwasserblock wurde der genannt, weil die ab 1929 zum ersten Mal fließend warm Wasser hatten. Und ich glaube, das gehört auch zu den ersten kommunalen Kleinwohnungsbauprojekten. Das ist genau dasselbe, so hieß, glaube ich, auch die Siedlung.
Die Fritz-Schumacher-Siedlung.
Ja.
In Langhorn. In
Langhorn. Genau, das hieß nämlich vorher auch. Reinhard, korrigier mich gerne. Das war auch ein kommunales Kleinwohnungsbauprojekt. So hieß das wohl, bevor es irgendwann in die Fritz-Schumacher-Siedlung umbenannt wurde.
Es hat verschiedene, innerhalb von 1920 bis 1930 ist es in verschiedenen Zeitabschnitten gewesen. Die Siedlung ist relativ früh in Langhorn. Und das, was du angeschnitten hast, dass dann viel kleine Wohnungen gebaut worden sind, das war gegen Ende der 20er Jahre der Not geschuldet, weil einfach eine riesen Wohnung Wohnungsmangel war und normalerweise wollte man auf jeder Etage nur 2 Wohnungen haben, wo Querlüftung ist, aber man hat dann auf die Etage 3 Wohnungen gesetzt, einfach weil man zum Beispiel auch in Barmbek Nord, aber auch in anderen Quartieren einfach dringend mehr Wohnungen brauchte und dem hat sich Fritz Schumacher dann auch gebeugt.
Ja, wenn man Habichstraße rauskommt, die Schule Thilo, ist auch von Fritz Schumacher, der hat ganz viele Brücken gebaut, also nur mal ein Auszug, die Wiesendammbrücke, Eppendorfer Brücke, Krugkoppelbrücke, Schleidenbrücke, selbst hier von der Essenstraße rüber nach Eilbek ist von Fritz Schumacher. Amtsgebäude in Bergedorf. Schielehaus, hattest du schon gesagt, ist von Fritz Höger, aber hat er sich auch an Fritz Schumacher orientiert. Rübenkamm, Volkshochschule und auch einige Polizeiwachen. Die wohl bekannteste der Welt, die Davidswache, auch von Fritz Schumacher. Also wir können das noch weiterführen. Ich glaube, wir haben unseren Punkt gemacht. Tragen wir vielleicht nochmal zusammen, was Fritz Schumacher letztendlich als Person ausgemacht hat. Also oder die Vision, die hinter seinem Baustil stand. Das war ja 20er Jahre Backstein-Expressionismus, sagt man ja dazu.
Also das hat natürlich eine lange Vorgeschichte. Wie gesagt, 1869 geboren. 1909 war er 40. Das heißt, Ende der 20er Jahre war er dann schon 1929, 60 Jahre alt. Also war zwischen 50 und 60 hat er das angestoßen, vorangebracht, was wir heute Fritz Schumachers Backstein oder Klinker oder moderne Stadtteile nennen. Das heißt, er war schon in einem Alter, wo andere eigentlich sich immer nur wieder reproduziert haben. Und das Fantastische ist, dass er sich neuen Trends, neuen architektonischen Ideen geöffnet hat und Leute hat machen lassen. Ja, dass er zum Beispiel von diesem man nannte das Heimatschutzstil, also Elemente aus der Umgebung, aus der Region aufzunehmen bei Bauen von neuen Gebäuden, also spitze Dächer, Giebel, Erker und so etwas, wie er vor dem Ersten Weltkrieg das noch befürwortet hat. Das Museum für Hamburgische Geschichte ist ein gutes Beispiel. Und Ende der 20er Jahre, wo er dann schon auf die 60 zuging, hat er quasi das Hamburger Bauhaus vorangetrieben.
Genau.
Ja, wir waren gerade bei der Polizeiwache Davidwache. Das ist noch ein Beispiel aus der Zeit davor, wo er noch mit Giebeln und Erkern gearbeitet hat. Und eins seiner letzten Bauwerke ist die Polizeiwache am Harzlohplatz, was wir heute als Kulturklinker kennen, als Stadtteilzentrum. Das ist eine Polizeiwache. Das ist klassisches Hamburger Bauhaus, modernes Bauen. Das hat er befürwortet und vorangetrieben.
Ja, die Mischung aus Tradition und Moderne, die
war offen, er hat sich geöffnet, also wo andere Leute wirklich stur waren.
Und was ich so schön finde, wenn es um die Prägung des Hamburger Stadtbildes ging, dann geht es um Schulgebäude, Museen, Geschäftshäuser, Arbeitersiedlungen und die waren eben alle mit ihrem unverputzten roten Backstein und diesen schlichten Bauten, wie du das ja gerade gesagt hast und gleichzeitig auch mit dieser künstlerischen Ästhetik, mit der wir oder über die wir ja auch vorhin schon geredet haben, also dass er auch den Anspruch hatte, Dulsberg, also ihm war es ja auch wichtig, auch Kunst in den Arbeitersiedlungen. Also auch Kunst für die, die vielleicht jetzt nicht so gut betucht sind, aber trotzdem auch mit Kunst in Berührung kommen.
Ja, also Beispiel, wenn ich ganz klar, was ihn ausmacht, als er sozusagen den Endplan für den Hamburger Stadtpark gemacht hat, der 1914 eröffnet wurde und dann immer weiter ausgebaut wurde. Er hat als erster den Begriff geprägt und er hat es in sich, Freiluft-Volkshaus. Der Stadtpark war für ihn ein Freiluft-Volkshaus, also ein Platz, ein Ort für Möglichkeiten für alle.
Wo du das gerade sagst, ich bin über ein Zitat, aber eine Beschreibung gestolpert. Es geht ihm um die Ästhetik und Baukunst als Raumkunst. Das trifft das bisschen, was du gerade gesagt hast. Der Blick für den Rhythmus des Raumes muss ebenso gut in den Straßenplätzen und Arbeiterhäusern stecken, wie in den Straßen und Plätzen monumentaler Orte. Also auch da, dass er wieder selbst, ich sag mal jetzt nicht despektierlich für den kleinen Mann, also dass er für alle gleich gedacht hat. Und ich glaube, was ihn auch auszeichnet, ist immer sein sozialer Gedanke gewesen, dass er für die Menschen gebaut hat. Sein Ziel war bezahlbarer, funktionaler und lebenswerter Wohnraum für alle Schichten. Und ich glaube, das ist auch etwas, was bemerkenswert war.
Das ist richtig. Also es hat viel mit der Biografie von ihm zu tun, aber das führt jetzt hier zu weit, weil er ist anders aufgewachsen. Er ist nicht im Kaiserreich aufgewachsen, sondern in Südamerika und in den USA und ist dann mit 17 Jahren wieder nach Bremen zurückgekehrt. Und da hatte er ein Leben nicht im Kaiserreich mit Rohrstock und Zucht und Ordnung, sondern ein ganz anderes Leben. Sein Vater war Diplomat, er war Botschafter. Also es hat einen ganz anderen Hintergrund. Er hat ein ganz anderes, man sagt dazu, humanistisches Weltbild mitbekommen.
Wir können ja vielleicht nochmal exemplarisch über die Jahresstadt sprechen. Also die gehört jetzt hier nicht zu Barmbek, aber da war er an den Planungen ja auch beteiligt und es sollte südlich des Stadtparks ein Projekt entstehen mit 10 Blöcken und insgesamt 1800 Wohnungen. Er hat das konzipiert. konzentriert. Und ich weiß nicht, wer von euch dazu was sagen möchte.
Also die Experten sind natürlich unsere Kolleginnen und Kollegen vom Jahresstadtarchiv. Ne? Den wollen wir da jetzt nicht irgendwie groß was erzählen. Das wissen die noch besser als wir hier. Aber es war einfach so das letzte große Projekt, wo er dann, wie gesagt, er war ja dann 1929 schon 60 Jahre alt. Und er hat das dann weitergegeben, väterführend an einen sehr bekannten Architekten, den Karl Schneider, der sozusagen die Führung bei dieser Gruppe von anderen Architekten übernommen hat und die in der Jahresstadt dann wirklich Neues bauen, auch experimentelles Bauen realisiert haben. Und deswegen ist die Jahresstadt heute international, genau wie Barmbek Nord und Dulsberg, Referenzprojekte für Wohnen in Deutschland der 1920er Jahre geworden.
Wo du das gerade gesagt hast mit dem Bauhaus, ich finde, da sieht man das ganz toll. Oben ganz schlicht und die Sockel sind schön gestaltet, schön verzahnt mit Klinker und so weiter, auch individuell. Da sehen die Häuser ja auch ein bisschen unterschiedlich aus, aber haben trotzdem diese Bauhausschlichtheit.
Ja. Ne? Und nur vielleicht so als Schlusssatz, also die Jahresstadt feiert ja gerade ihr 100-Jähriges. Das geht jetzt los, dieses nächstes Jahr, vor allen Dingen mit den ersten Bauarbeiten. Das ist dann vor 100 Jahren alles begonnen. Die Haupttätigkeit war 1930, 31 dann. Die Jahresstadt als Quartier ist deswegen auch in den 1950er Jahren so weit wie möglich original wieder rekonstruiert worden. Viel stärker als der Dulsberg und viel stärker als Barmbek Nord, weil das als Architekturikone weltweit bekannt geworden ist.
Ja, die waren schon zur Entstehungszeit, galt die Jahresstadt ja schon als Vorbild für sozialen Wohnungsbau in Deutschland. Und die gesamte Jahresstadt steht unter Denkmalschutz, ne? Ja, noch eine kleine Anekdote. Ich habe einen Arbeitskollegen, liebe Grüße an Andreas an der Stelle, der steht auch total auf Hamburger Unterwelden. Und der hat mir erzählt, die haben ja Prange, Mann ist ja Nachbar, lief ja letztes Jahr im November oder so im Fernsehen. Und das spielte ja auch in der Jahresstadt. Und da hat er mich darauf hingewiesen, ich weiß nicht, was bei deren Hauseingang war, da war ein weißer Pfeil an der Seite. Und dass das früher die Kennzeichnung für Luftschutzbunker waren. Das finde ich auch super, dass man das noch
sieht.
Nicht für
Bunker, sondern nur für den Keller.
Also Räume.
Genau, Luft, das ist nur der Pfeil, der zeigt, wo ein Luftschutzkeller gewesen ist.
Genau, ja, Bunker ist zu viel des Guten, aber wenn man das ganz unbedarft guckt, dann denkt man darüber gar nicht nach und der auch so, oh, hast du gesehen da an der Stelle? Ja, das fand ich super.
Ich kann mir auch nochmal erzählen, das war nicht für die Leute, die da Schutz gesucht haben.
Nee, die Pfeile haben tatsächlich gesagt, falls das Haus einen Treffer bekommen hätte, wo denn ein Keller ist, damit man sieht, dass man da suchen muss. Also das heißt, über dem Pfeil, neben dem Pfeil links und rechts waren Zahlen. Die haben gesagt, von wo bis wo ist hier ein Kellerraum, wo Luftschutz gesucht worden sein könnte, damit man dann im Zweifel da die Trümmer wegräumt und ja, an den Keller rangeht.
Sehr gut, dann, ja genau.
Ganz und spannend. Wenn man einen so einen Pfeil einmal in Hamburg gesehen hat, wenn man einmal weiß, dass es sie gibt, dann sieht man sie überall.
Bringt mich zu der Frage gerade, wo wir darüber so schön reden. Wir haben ja zurzeit auch extreme Probleme, was Wohnraum, Verdichtung und so weiter angeht. Vielleicht, ich weiß, es ist nur ein theoretisches Gedankenspiel, aber was würde Fritz Schumacher heute machen?
Ach, die Frage, die ich neulich schon mal diskutiert habe, als ich in der Fritz-Schumacher-Siedlung bei einer Lesung gewesen bin.
Das passt ja. Da bist du quasi jetzt eine Fachfrau, was diese Frage angeht.
Ja, das weiß ich nicht, ob ich jetzt eine Fachfrau bin, weil die Frage ist ja extrem schwer zu beantworten, aber es ist natürlich total interessant, darüber nachzudenken. Was würde gerade ein Fritz Schumacher mit seinem sozialen Denken auch und mit seinen Ansprüchen an eine ganze Stadt als ein lebendiges Ganzes sozusagen mit dem machen, was wir heute so in wie Hamburg jetzt dasteht? Mhm. Bin ich ganz schwierig. Was fällt dir zuerst ein, Reinhard?
Also wenn man das so sieht, er hat ja tausende von Seiten Papier beschrieben mit unendlich vielen Thesen, Stellungnahmen zu unterschiedlichen Bereichen, nicht nur von Architektur, auch von der Kunst. Also er hat viel mehr gemacht als das, was so bekannt geworden ist. Und ich würde stark vermuten, dass er sich sehr darüber aufregen würde, dass die Genossenschafts-, ja, wie soll man sagen, Struktur oder der gerechtliche Rahmen für die genossenschaftlichen Tätigkeiten im Bauwesen so massiv eingeschränkt und begrenzt wurde seit 1990. Es ist ja unglaublich minimiert worden, verglichen mit dem, was Genossenschaften noch in den 50er und 60er, 70er Jahre machen konnten. Und da er jemand war, nicht nur am Beispiel des Stadtparks, sondern auch der meinte und das auch versucht hat zu realisieren, es muss Platz für alle sein. Jeder muss irgendwie einen Platz finden. Er war ein sehr, auch durch auch ein gewisser Ordnungsfanatiker, aber jeder sollte einen Platz haben und das auch gebaut werden muss für Leute mit weniger Geld und mit Standards, die vielleicht nicht unbedingt allen klimatischen Richtlinien entsprechen, wo man aber dann auch mal einen Kompromiss eingeht, so wie er den Kompromiss eingegangen ist, nicht nur 2, sondern 3 Wohnungen auf einer Etage zuzulassen. Ich denke, dieses Denken, das würde von ihm dann doch ganz massiv in die Diskussion gebracht werden.
Zumal für seine Ideen, die grünen Bänder, den Stadtpark, also er hat ja auch die Grünflächen mitgeplant und so weiter. Er hatte ja, und das soll jetzt nicht komisch klingen, aber das Glück, dass er ja viel Platz hatte. Also das heißt, sein Konzept, diese gesamtgedachte Wohnidee, wir hatten das vorhin gesagt, dass er auch Schulen mitgedacht hat, dass er die ganze Infrastruktur mitgedacht hat und so weiter, das würde so ja heute nicht mehr funktionieren. Das heißt, er müsste ja auch mit dem Vorhandenen arbeiten. Und das macht es, finde ich, auch so spannend, die Frage, weil das sind ja auch die Punkte, wo heute vielleicht Stadtentwicklung schwierig ist oder stockt. Würde er höher bauen? Würde er, ne, früher war 4 bis 6 Stockwerke, Jahresstadt, Stichwort. Würde er in die Höhe gehen oder würde er auch sagen, unsere Silhouette darf nicht verändert werden, so die Stadtsilhouette?
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich weiß nicht, wie Tim das sieht. Es gibt ja eine Sache, wenn wir da zurückgucken, die kannte er nicht. Lärm kam von Fabriken, von den Werften. Autos spielten überhaupt keine Rolle bei Fritz Schumacher.
Und das ist heute heilige Gral. Ja.
Das ist schwierig.
Ich glaube, er würde keine Riemchen kleben.
Nee, das.
Ich glaube, die würde er als erstes mal abreißen.
Ich glaube, darauf könnten wir uns einigen. Ich habe noch eine kleine Randnotiz. Ich fand das nämlich auch ganz spannend. Und da geht es jetzt nicht um Riemchen, sondern Altona war ja bis 1937 preußisch. Und Fritz Schumacher hatte da auf die Klinker keinen Einfluss. Und in Altona gibt es ja viel gelben Klinker. Und das ist ein Markenzeichen vom Altonaer Stadtbaurat Gustav Oelsner. Der hat das aus England und von der Amsterdamer Schule übernommen, wo gerne farbiger Klinker benutzt wurde. Und dann waren die gelben Ziegel sein Markenzeichen. Und es gibt an der Thomasstraße einen komplett sanierten Bau, wo richtig gelbe Bänder sind. Und er hat das benutzt, um sich von dem Rotbraun von Hamburg abzusetzen. Und die beiden haben im Prinzip dasselbe gemacht. Der Oelsner hat ja auch in Altona ähnlich die Blocks geplant, war auch für die Grünflächenplanung verantwortlich. Und die haben sich irgendwann mal getroffen. Es begann eine Freundschaft bis zum Tod Schumachers, der über den beruflichen Alltag hinausging. Das heißt, die haben sich dann häufiger auch privat getroffen. Wenn ich darüber mehr wissen wollen würde, müsste ich mich ans Altonaer Stadtarchiv wenden oder an die Geschichtswerkstatt. Wir wollen ja über Fritz Schumacher sprechen, aber ich fand das gut, dass das offenkundig zwei Brüder im Geiste waren, die dann mit unterschiedlichen Mitteln aber ähnliche Visionen verfolgt haben.
Also man kann das sagen, wirklich befreundet, so kann man das ausdrücken. Und Oelsner hat gelb gebaut, weil der auf andere Tongruben Zugriff hatte. Er kam nicht auf die gleichen Tongruben dran wie Schumacher oder Hamburg. Deswegen haben wir die gelbe Farbe vor allen Dingen. Oelsner war deutlich radikaler in seinen Auffassungen, was Neues bauen, Modernes bauen, Abkehr von Tradition anbelangte. Und er hat Schumacher, der ja dann krank wurde in den 20er Jahren und dann auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs die letzten Jahre massiv unterstützt. Der war ja geflüchtet, auch in die Türkei, soweit ich weiß. Ne? Also das war schon ganz interessant. Die haben sich jede Woche zum Tee getroffen. Einmal pro Woche haben sich Schumacher und Oelsner getroffen an der Alster. Ist er gekommen. Also da ganz enger Austausch zwischen den beiden.
Ja, die Verbindung im schumacherischen Sinne zwischen Tradition und Moderne. Ich habe das Gefühl, das wird immer wichtiger, weil du hattest vorhin schon das Beispiel mit dem Harz. Ich war letztes Jahr eine Woche in Quedlinburg und da sind Fachwerkhäuser aus 4 Jahrhunderten. Und du hast das Beispiel von der Westseite, hast du vorhin schon gebracht, wie da mit dem kulturellen Erbe umgegangen worden ist. Mir fällt da auch zu Hildesheim ein. Die hatten auch ein ganz tolles Rathaus und ganz tolle Fassaden rund um den Marktplatz. Das wurde auch alles weggerissen.
Ja, da war viel zerstört auch.
Ja? Genau, das haben sie aber alles wieder aufgebaut. Und ich denke nicht nur, dass das was mit Identitätsstiften ist, mit der eigenen Identität zu tun hat. Das ist ja auch für den Tourismus. Also ich glaube auch Hildesheim und so weiter, da fährt man natürlich gerne hin, wenn man was geboten klingt, so zirkusmäßig, aber man guckt sich das ja gerne an. Man begibt sich gerne auf die geschichtlichen Spuren und wenn alles dann nur mit Waschbeton übergekleistert wird, gibt es ja auch keinen Grund, dann dahin zu fahren. Ne?
Ja, da kann man jetzt tagelang drüber diskutieren. In Hamburg haben bestimmte Leute da komplett andere Auffassungen davon, aber das ist, wie gesagt, eine Diskussion, solange es Architektur, Architekten gibt und Planer gibt. Wie soll gebaut werden? Für wen wird gebaut?
Ja, wir haben das Beispiel am Gänsemarkt gehabt. Das war ja auch von Fritz Schumacher.
Das Deutschlandhaus.
Deutschlandhaus. Ja. Ich meine, Terani hat es wenigstens hanseatisch im ähnlichen Stil nachgebaut, aber da stellt sich auch die Frage, warum das alte nicht einfach restauriert wurde. Also wäre ja auch zum Beispiel, gut, es ist ganz schick geworden, alles gut, aber die Notwendigkeit ist ja auch eine Frage. Ich bringe nochmal ein anderes Beispiel, ein erweitertes Beispiel aus der Nachbarschaft. Ich weiß nicht, ob ihr das Opitz kennt, an der Spanischen Treppe Richtung Alster. Dann gibt es das Lokal. Ja. An der Roten Baumchaussee gibt es das Brodersen. Und das Klopp Stock in Eppendorf. Das ist so alter Hamburger Schick. Natürlich nicht original aus dem 19. Jahrhundert, aber optisch und historisch nachempfunden. Und damals gab es einen Besitzer. Und alle drei Lokale sahen innen gleich aus. Der ist dann irgendwann verstorben und dann ging das in drei unterschiedliche Hände. Und das Klopstock in Eppendorf hat er sich wahrscheinlich gedacht, wer will denn so einen alten Kram? Hat alles rausgerissen, das modern neu eingerichtet. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Aber das konnte sich nicht halten. Mhm. Und das Opitz und das Brodersen gibt es noch. Gibt es gute Küche, also kann ich jedem auch empfehlen. Und das lebt natürlich von dem Ambiente. So, und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es sich lohnt, auch Tradition und das Alte zu bewahren.
Steckt ja auch schon ein Name drin, ne? Opitz, Klopstock, die alten Literaten.
Genau.
Ja. Und im Germanistikstudium werden da alle mit gequält, aber ja, Tradition, wenn die Küche dann auch noch gut ist, dann ja. Ja, kann man da mal einkehren.
Das ist ganz amüsant, dass du damit um die Ecke kommst, hat jetzt nichts mit Barmex zu tun, aber um die Ecke vom Klopstock habe ich 5 Jahre gearbeitet, sind dann mal essen gegangen.
Sehr gut. Aber dann weißt du vielleicht ja auch, dass der verputzte normale Scham da nicht gerade die Leute reingelockt hat. Ne? Ja, aber kommen wir wieder zurück. Das war jetzt ja ein wilder Ritt, dass die Zeit fliegt. Kommen wir mal wieder zurück zu eurem großartigen Ort hier. Wir hatten vorhin schon so ein bisschen, wie sich die Geschichtswerkstätten gegründet haben. Wie ist das hier passiert, speziell hier in Barmbek Süd? Könnt ihr dazu noch was sagen, wie das so zustande gekommen ist?
Bin ich wieder dran. Also, wie gesagt, im Oktober gab es ja 40 Jahre Eintragung des Vereins Geschichtswerkstatt. Das haben wir jetzt schön gefeiert. Und die Geschichte ist, also ich bin seit 1989 hier Mitglied im Verein, also nicht ganz von Anfang an, aber es ist so, es gab Anfang der 80er Jahre eine große Gruppe, 400, 500 Personen in Hamburg, die sich für den Bau, für die Einrichtung eines Museums der Arbeit engagiert haben, um diesen Teil auch mal in der Museumslandschaft in Hamburg überhaupt sichtbar zu machen. Und aus dieser großen Gruppe hat sich wieder eine kleine Gruppe rausgegliedert, die dann die Geschichtswerkstatt Barmbek 1985 gegründet hat. Das ist die Historie. Ja, und seitdem, also seit 87 sitzen wir hier an der Ecke. Neue Leute kommen, andere sind leider nicht mehr da. Neue Ideen kommen und ich denke, wenn ich hier so gucke, das sieht gut aus, dass das auch weitergeht.
Ja, da kann man vielleicht sogar erwähnen, dass ich jetzt das jüngste Mitglied bin, also jüngste zugekommen und wobei, da kamen jetzt schon wieder einige auch neu dazu, aber das jüngste Mitglied, was das Alter angeht, aber das Alter lassen wir immer weg.
Aber das führt mich zu der Frage, ihr macht das ja alles ehrenamtlich. Was ist eure Motivation, so viel Zeit und Liebe in das Bewahren unserer Stadtteilgeschichte zu stecken? Wie kommt das, dass ihr hier gelandet seid?
Also einmal ganz kurz der Ausflug dazu. Wir machen das nicht alles ehrenamtlich, aber ich bin hier 2023 reingekommen, tatsächlich erstmal mit der Motivation, mich irgendwo anzuschließen. Ich mache selber Stadtteilrundgänge seit 2022, auch an anderen Orten im Bezirk Nord und hatte das Gefühl, ich brauche irgendwie eine Anlaufstelle. Und weil die Geschichtswerkstatt Barmbek so präsent auch im Raum ist, ja, durch die ganzen Geschichtstafeln, durch die Ausstellung, die dann auch noch im Turmbunker gewesen ist und so weiter, wollte ich wissen, wer sind die Leute, die das machen. Also es war tatsächlich ein Interesse an den Menschen dahinter und mich irgendwo anzuschließen und auch ein bisschen mehr zu machen als nur Thema Nationalsozialismus, was mein Hauptthema ist. Ja, und so bin ich hier reingekommen, in offene Arme sozusagen.
Ja. Wie war das bei dir, Tim?
Ja, ich wohne tatsächlich seit 2022 in Barmbek selbst und ich bin ja studierter Deutsch- und Geschichtslehrer und deswegen treibt mich eigentlich immer die Frage rum, wie kommt der Mensch, wie kommt der Kind, der Jugendliche eben zur Geschichte halt eben hin? Und auch so ein bisschen, wie du das am Anfang gesagt hast, mit dem Ingeborg-Bachmann-Zitat, wo kann man ganz viel Geschichte entdecken, wo geht aber auch ganz viel Geschichte verloren? Und mich hat das immer fasziniert, dieses Motto, grabe, wo du stehst, weil da ja eben das Du eben drin steckt, also bei Geschichte geht es halt eben um jeden, um den Menschen halt eben an sich. Und um überhaupt zu verstehen, auf welchen Spuren man wandelt, wir haben heute ganz viel gehört, eben Fritz Schumacher, unglaublich an jeder Ecke, aber auch eben Geschichte des Nationalsozialismus und dergleichen. All das umgibt uns jeden Tag und meistens bekommen wir das gar nicht mit, es sei denn, man lauscht halt eben wirklich der Geschichte, beschäftigt sich damit, bastelt dann eben sich die Geschichte im Sinne der Werkstatt zusammen. Und da fand ich gerade Geschichtswerkstätten nochmal im Vergleich zu dem klassischen Geschichtsunterricht, den ich aber auch modern gestalte und eben natürlich auch an der Uni das Ganze forschen, nochmal so ein niedrigschwelliges Format, wo wirklich jeder einfach hinkommen kann, um einfach Fragen zu stellen, zu schauen, was hat hier meine Familie erlebt, was gibt es hier für Dokumente, wie hat sich das alles eben auch gewandelt, auf welchen Spuren wandle ich eben und genau, seitdem bin ich halt eben hier stecken geblieben und es gefällt mir sehr.
Schön. Ja, nochmal kurz darauf zurückkommen mit ehrenamtlich, natürlich das Ehrenamt ist ganz wichtig, bei den geschätzt 400 Aktiven sind die allermeisten ehrenamtlich, wir werden aber seit 35 Jahren auch von vom Senat, von der Kulturbehörde unterstützt mit einer sogenannten institutionellen Förderung, die Hamburger Geschichtswerkstätten, was ja auch eine Form der Anerkennung ist und dadurch wir auch eine gewisse Stetigkeit erhalten können, was auch ganz wichtig ist. Eigene Motivation hat sich seit, weiß ich nicht, meinem 5., 6. Lebensjahr nicht geändert. Bin ein grässlich neugieriger Mensch und nerv meine Umwelt, solange ich mich erinnern kann, und habe ich wahrscheinlich von meiner Mutter. Ja, und Neugier ist für mich das A und O, und dieses Motto, was gerade Tim gesagt hat, grabe, wo du stehst, und Neugier, das passt total zueinander.
Sehr gut. Ich glaube, ich bin darüber gestolpert, als ich mal was über den Stadtteil gesucht habe. Und da fand ich einen Beitrag fantastisch. Und da hieß es nämlich, das Komponistenviertel ist ein Missverständnis. Und später stellte sich heraus, den hattest du auch geschrieben. Ich wohne ja unten in der Gluckstraße. Und ich weiß, also früher wurde da gar nicht so ein Bohai drum gemacht. Ich glaube, vor 10 Jahren hat das angefangen, dass sie oben im Komponistenviertel neue Wohnungen gebaut haben und haben das so ein bisschen aufs Werbeschild gehoben, dass man jetzt im tollen Komponistenviertel wohnt. Willst du damit mal noch ein bisschen was zu sagen?
Naja, irgendein Name muss das Kind ja haben, damit das Geld ins Haus kommt, ne? Aber ganz klar, nein, das ist diese klassische Geschichte, so ab 2005 ging das los, dass man natürlich geschaut hat, wo können wir dann überhaupt noch neu bauen, wo sind Flächen, gegebenenfalls auch mal ein Haus aus den 50er Jahren abzureißen, aber eben vor allen Dingen auf Flächen, wo jetzt eine Nachverdichtung geplant ist und auch erlaubt ist, und dann schaute man, wo waren die Trendstadtteile, sind sie auch heute noch, das ist Winterhude, Uhlenhorst, das Mühlenkampfviertel, und ja, wenn man dann ein bisschen guckt auf dem Stadtplan, naja, dann kommt dann der Winterhuder Weg und dahinter, ja, das ist ja eigentlich schon, ist ja eigentlich nicht Barmbek, sondern das ist ja eigentlich eher Winterhude oder Uhlenhorst. Irgendeiner hat gemerkt, ja, bis 1951 gehörte da ein Teil sogar noch zu Uhlenhorst. Also das ist ja schon toll, das können wir jetzt nicht raufschreiben, Uhlenhorst, aber wenn man aufs Dach steigt, sieht man den Stadtteil Uhlenhorst, und ganz hohe Dächer sieht man sogar die Außenalster. Also guckte man mal und sagte, Mensch, aber diese Namen, ist ja toll, Beethoven, Mozart, Schumann, Schubert. Ja,
Gluck, also wie wir jetzt heute auch erfahren haben, Gluck war ja auch ein Komponist.
Ja, das ist doch das kleine Komponistenviertel mit Herrn Lorzig und den anderen. Genau. Ja, das ist nur so nebenbei, das haben sie noch nicht zum Glück entdeckt. Und dort hat man dann angefangen, natürlich das ins Marketing einzubauen. Ne? Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, als der Investor also hier war in der Geschichtswerkstatt, der die Häuser vom Lord von Barmbek an der Ecke beim alten Schützenhof in Bartholomäusstraße wieder hergerichtet hat. Mit dem habe ich mich da ausführlich drüber unterhalten, und er schmunzelte dann auch nur und sagte dann eben das, was ich am Anfang gesagt habe, irgendeinen Namen muss das Kind ja haben, damit das Geld ins Haus kommt. Also das ist ein Zitat von einem Investor.
Und dann ging es ja quasi los, also das Missverständnis fängt ja an mit der Wagnerstraße, daneben ist die Richardstraße. Deswegen, wo du sagst mit dem kleinen Komponistenviertel, eigentlich verteilen sich ja die Komponistenstraßen in komplett Barmbek Süd. Es ist ja nun nicht so, dass es nur auf der oberen Seite der Hamburger Straße so wäre. Und ich war auch ganz erstaunt. Ich kannte den Herr Gluck vorher nicht. Ich glaube, der hat auch wahrscheinlich Operetten komponiert, genauso wie der Herr Marschner. Flotho, glaube ich, auch.
Martha.
Also das heißt, ich wohne quasi auch im Komponistenviertel. Und dann ging es ja darum, dass es eine Straße gibt, die nichts mit dem Komponisten zu tun hat. Und ich weiß, bei euch in der Runde brauche ich diese Frage nicht stellen. Das ist die Bachstraße. Weil man könnte jetzt ja vermuten, der gute Herr Bach ist da der Namensgeber. Aber das war früher die Grenzbachstraße.
Das wäre der richtige Name gewesen. Er hat leider nie das Wort Grenz davor gestanden.
Das andere das klingt ja auch wichtiger.
Das
ne?
war viel schöner. Also wenn man ein Thema hat, was einem gefällt, dann nimmt man das auch.
Also sehr meine gut. kleine Anekdote dazu ist, als ich hier frisch eingestiegen bin in der Geschichtswerkstatt, bin ich tatsächlich bei einem Rundgang von Reinhard mitgelaufen. Ich glaube, es war sogar mein erster, wo ich genau das gelernt habe. Also genau an der Bachstraße rausgefunden habe oder erzählt bekommen habe. Ach so, ach Grenzbachstraße, ach so, das sind gar nicht die, ach so.
Ja, und ja. ich fand das ganz spannend, weil der Herr Wagner war ja offenkundig ein Bauherr, der dafür verantwortlich war, da die Häuser zu bauen. Mhm. War das direkt nach dem Zweiten Weltkrieg?
Oder nee,
das
nein, noch? Vor dem Ersten Weltkrieg.
Okay, und deswegen, der hätte auch Schmidt heißen können, aber so kam das dann eben offenkundig, dass alle dachten, hier geht es um Komponisten.
Ja, und dann Bertha war, glaube ich, eine Verwandte, und dann Elsa und noch eine, und dann hat man Richard Wagner losgaloppiert und die Ortrudstraße erfunden und noch irgendwas. Köln ein. Ne? Also ging es dann auch wild durcheinander bei den Benennungen der Straßennamen. Aber ist eine nette Geschichte und die Bachstraße hat dann eben alle anderen inspiriert, die dann irgendwo in irgendeiner Ecke irgendeiner Verwaltung im 19. Jahrhundert sich den Straßennamen ausdenken mussten, ganz schnell für diese neu hochgezogenen Straßen dort in Barmbek-Süd.
Wir hatten eine Gastrotour und das hatte ich ja öfter schon erwähnt. Reinhard, du hast uns da mit Informationen versorgt und ich erinnere, also viele Bilder, die wir hatten, das waren Glasdias, müssten so von Ende 50 gewesen sein, wo wir auf unserem Rundgang alte Straßenzüge gezeigt haben, Häuser, Kriegsschäden und so weiter, was dann da noch zu sehen war. Erzähle doch mal von dem Material und vielleicht kannst du das nutzen und erzählen, warum das wichtig ist, dass sie euch nicht vergessen, wenn Leute alte Bilder haben.
Ja, das ist auf jeden Fall immer eine gute Gelegenheit, die nutze ich gerne. Also was oder wir euch da auch zur Verfügung gestellt haben, das waren einige Fotos, ursprünglich Glasdias, angefertigt von den nicht mehr existierenden Ortsamt Barmbek-Uhlenhorst, die in den 90er Jahren aufgelöst wurden, die Ortsämter. Heute haben wir ja nur noch Kundenzentren als Ebene und die hatten damals aber relativ hohe Kompetenz, also für Barmbek, Dulsberg und Uhlenhorst und haben auch gerne so von 1955 bis 1975 in etwa Fotografen losgeschickt, wenn irgendetwas in diesen Stadtteilen sich verändern sollte, also gebaut werden sollte, abgerissen werden sollte, Straßen, was auch immer. Und dann wurde immer vorher, nachher fotografiert. Das war natürlich total spannend. Und die Leute, die hier das gegründet haben und schon in den 90er Jahren aktiv waren, haben das gerade noch geschafft, einen Teil zumindest vor der Vernichtung zu retten. Als die Ortsämter aufgelöst wurden, haben die eigentlich alles, was nicht Pflicht war, in die Tonne gekloppt. Also richtig die ganze Nachkriegsgeschichte der jeweiligen Stadtteile. So haben wir noch ungefähr so 350 in etwa Dias retten können, die dann mal im Laufe der Jahre digitalisiert wurden. Und die zeigen uns in Veränderungen aus dieser Zeit 1955, 56 bis 75 von Barmbek. Größter Schatz da drin ist eine große Dia-Serie, über 100 Dias, über den Bau des Einkaufszentrums in der Hamburger Straße. Ja, da haben wir das absolute Monopol drauf und haben auch schon viele sozusagen sich bei uns gemeldet. Also das ist ein richtiger Schatz, den wir hier verwahren. Wenn andere Leute Privatschätze haben, sind wir natürlich total daran interessiert, da mal einen Blick drauf zu werfen. Entweder, dass wir uns da eine Kopie, heute ist das digital ja kein Problem, eine Kopie ziehen oder vielleicht sogar das übernehmen dürfen. Und interessant sind auch, wenn die Leute uns das zeigen mögen, Familienfotos. Und da sagt man, ja, das ist ja aber nur die Tante sowieso, die kennt heute doch keiner mehr. Und wen interessiert Onkel Paul? Der ist auch schon 40 Jahre tot. Aber genau hinter der Tante und dem Onkel Paul sehen wir Gebäude, sehen wir Szenerien von Barmbek, Straßenszenen, die hochspannend sein können, die wir heute digitalisiert auch herausfiltern können. Das heißt, wenn da irgendwie Papierfotos sind, das in der Regel, ja, also sagen wir mal 70er, 60er, 50er Jahre, vielleicht sogar noch früher, vorhanden sind, nicht wegschmeißen bitte. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie einfach oder kommt ihr einfach mal vorbei bei uns.
Super, weil ihr habt ja auch ein schönes großes Foto stehen in Schwarz-Weiß. Ich war einmal in der Radiologie in Barmbek und ich bin fast alle Gänge abgelaufen und habe die Fotos, die da schön groß an den Wänden hingen, abfotografiert. Da waren auch fantastische Bilder dabei, Straßenszenen von alten Geschäften, von Kiosken oder wo sich dann eben auch Leute tummelten. Du hast die Mode, du hast die Autos, du siehst die alten Straßenschluchten. Die haben sich bei euch wahrscheinlich auch...
Im Lauf von 40 Jahren kommt doch einiges rein.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich weiß, mit euch könnte ich eine ganze Podcast-Serie machen. Ich möchte euch trotzdem noch eine Frage stellen und von der habe ich auch ein bisschen Angst, weil ich die euch ganz offen stellen möchte. Welche Antworten gibt es auf Fragen, die ich euch nicht gestellt habe?
Naja, es gibt, ich fange einfach mal an. Es ist ja immer so, die Stadtteile leben, wenn Leute da unterwegs sind und Bewegung ist und manchmal weiß man nicht, wo geht die Reise hin. Und wenn wir hier Barmbek angucken, wenn ich das so schaue, die letzten 10, vor allen Dingen 15 Jahre in etwa, wo ich dann hier doch mich deutlich mehr engagiert habe. Die Veränderung ist rasant. Wir haben mindestens die Hälfte der Bevölkerung sind heute andere Menschen als noch vor 15 Jahren. Einige weggezogen, einige natürlich auch verstorben. Und die Strukturen ändern sich. Und die Frage ist natürlich auch, die wir uns, glaube ich, aber auch alle hier am Tisch stellen, wie werden wir in Zukunft Geschichte, Stadtteilgeschichte A vermitteln können und B Menschen neugierig machen können auf Stadtteilgeschichte, die ja in dem Sinne vielleicht gar nicht so sehr verwurzelt sind hier, so dass sie vielleicht schon 10, 20 Jahre hier wohnen. Aber einfach mal, ja, Neugier ist eigentlich bei mir immer das Dreh- und Angelpunkt. Neugierig machen auf ihr Wohnumfeld, auf ihre Nachbarn, auf verschiedene Sachen. Und das ist natürlich so eine Sache, die also mich und, glaube ich, uns auch bewegt. Wie werden wir so in Zukunft das weitermachen?
Ich würde vielleicht direkt anschließen, weil ich genau den Gedanken auch hatte. Was kann so eine Geschichtswerkstatt auch zum Erhalt der Demokratie halt eben leisten, die ja auch dieser Tage vielerorts gefährdet ist? Und ich glaube, das steckt gerade in der Geschichtsaufarbeitung eine ganz große Rolle und Funktion. Und dieses Zusammenfinden, dieses Austauschen von Geschichten und ja, so einen gemeinsamen Anker halt eben wieder zu finden. Wo leben wir halt eben eigentlich? Wo kommt das halt eben alles her? Wo kann es sich dann aber eben auch eben hinentwickeln? Welche neuen Geschichten können wir halt eben auch erzählen. Und ja, ich glaube, da gibt es noch ganz viel zu tun.
Ich glaube, was ich auch sehr spannend finde, ist eben, dass hier nochmal deutlich wird, was eine Geschichtswerkstatt auch so unterscheidet von universitären Geschichtsdenken oder Forschen, dass es hier so sehr um die Menschen im Stadtteil geht und dass es eben nicht nur um die Geschichte des Stadtteils geht, sondern auch um die Menschen, die den Stadtteil beleben und die Fragen, die sich Menschen dann im Stadtteil stellen und wer sind wir, wie wollen wir hier leben, wo gehen wir hin und ja, auch solche Fragen auch an uns herantragen. Wisst ihr, was aus dem Haus wird, das da abgerissen wird? Oder könnte man da sich nicht auch organisieren, um da irgendwie sich ein Haus vielleicht zu bewahren oder irgendwie was zu gestalten? Das ist nochmal ein anderer Blick auch auf Geschichte, wie wir sie in der Geschichtswerkstatt leben und erleben und genau erfahren dürfen. Und ich glaube, da könnten wir unendlich lange erzählen, um die Frage zu beantworten, welche Antworten haben wir nicht gegeben, wie viele Davon Geschichten wir erzählen könnten von Menschen aus Barmbek, was die so an uns herantragen, was ja. Jeder einzeln von uns auch mit Barmbek verbindet. Ja, genau. Ich glaube, das ist das wäre die Podcast-Serie.
Ja, sehr gut. Also ich würde mir zum Abschluss wünschen, dass der Blick zurück im Guten wie im Schlechten Lehre und Inspiration ist. Damit meine ich nicht, dass wir das gestern idealisieren sollten, aber es wäre trotzdem schön, dass wir nicht öfter auf die heiße Herdplatte fassen müssen. Die Band Matzen hat das mit einem Songtext sehr schön runtergebrochen. Denn du schreibst Geschichte. Mit jedem Schritt, mit jedem Wort setzt du sie fort. Du schreibst Geschichte an jedem Tag, denn jetzt und hier bist du ein Teil von ihr. Entdeckt das Gestern, genießt das Heute und gestaltet und freut euch auf morgen. Vielen lieben Dank für dieses schöne Treffen bei euch.
Herzlichen Dank.
Ja, danke.
Dankeschön.
Wie du schon sagst, wir können noch die nächsten 3 Tage weiterschnappen.
Wir bedanken uns für das Interesse der Zuhörenden und natürlich bei unseren Gästen, bei Kim Kielau, Reinhard Otto und Tim Griffin und natürlich bei den Interviewpartnerinnen. Wenn es euch gefällt, was wir hier machen, sagt es gerne weiter, gebt uns Feedback, Lob, Kritik und Anregungen. Auch Themenvorschläge für neue Folgen sind willkommen. Wir machen das hier für euch im Stadtteil und natürlich darüber hinaus. Ihr erreicht uns unter podcast@barmbek-süd.de, Süd mit UE. Euer Gastgeber war Marek Stokic, Musik Marek Stokic und Raphael Jürgens. Dies ist eine Gemeinschaftsproduktion des Baschcast-Teams. Bleibt uns gewogen und bis zur nächsten Folge.